Ich bin immer wieder gerne in diesem Podcast. Es macht einfach Spaß.
Finde ich auch.
So, und in diesem Sinne ich möchte kurz einmal anstoßen. Ich finde es immer sehr schön.
Chin Chin.
Ich hoffe, das hat man gehört.
Auf jeden Fall. Das ist aber auch Premium.
Das war wirklich ein Premium. So, wie so aus einer Werbung. Mm. So, und jetzt?
Kennst du noch diese Bierwerbung? Diese norddeutsche Biermarke Jever oder sowas?
Ja.
Wo immer so derselbe Typ Mann irgendwie irgendwo in Norddeutschland am Strand ist. Und es ist so hart in meinem Kopf drin, diese Werbung.
Aha.
Weil es die, glaube ich, in 1 Million Varianten gab, aber sie immer das Gleiche gezeigt hat.
Ich glaube voll, dass ich weiß, was du meinst. Hatte die auch einen Jingle? Hatte die einen Slogan oder sonst irgendwas?
Ich habe das Gefühl, die hatte einen Slogan. Ich glaube nicht einen Jingle. Ich google das.
Ja, nee, Jingle meinte ich. Ich meinte auch eher so Slogan, sowas wie bei diesem Sekt mit diesem, hat so schön geprickelt in meinen Bauchnabel. Schöfferhofer Weizen war auch so ein, kam auch immer oft in der Werbung.
Aber ja, diese Folge des Podcasts ist gesponsert von.
Leider nicht. Ich trinke ein wundervolles Bierstädter Gold als Erinnerung an unsere Wiesbaden-Zeit. Und
Wiesbaden hat nämlich einen Stadtteil namens Bierstadt.
So.
Und das ist der beste Stadtteil in Wiesbaden.
Ja. Sagt
jetzt,
man
wo
sich
wir
so.
Da nicht mehr wohnen, können wir ihn in den Himmel loben.
Ja.
Und seit einigen Jahren hat Bierstadt nämlich auch endlich ein eigenes Bier.
Das hat viel zu lange gedauert.
Ja, weil der Name Bierstadt kommt nicht vom Bier, auch wenn es von Bier geschrieben wird.
Ja, aber eben drum, also eben weil es so klingt, hätte ich das sofort gemacht. Ihr merkt es, liebe Zuhörende, erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Minus bei mir. Mein Name ist Marvin und heute soll es um vieles gehen tatsächlich und nicht mit primärem Fokus auf Videospiele, weil schauen wir nicht raus, weil es ist nicht wirklich Sommer, aber trotzdem faktisch ist Sommer. Und
es ist Sommerloch, ohne dass Sommer ist, also
ja,
es ist einfach
es
nur Loch.
Es ist nur Loch und es beschreibt eigentlich alles gerade sehr gut.
Das ist so traurig.
Ja, es ist gerade Loch und das bedeutet halt, dass gerade nicht so viele Spiele rauskommen, was nicht heißt, dass keine Spiele rauskommen werden. Ich verweise auf ein wundervolles Gory Cuddly Carnage, was nächsten Monat rauskommen wird. Cat Quest.
Cat Quest 3. Wann
wird
kommt
rauskommen.
Denn das?
Auch im August. Ich glaube, krass. Genau zur Gamescom kommt es raus.
Spannend.
Ja, ich habe, das darf man ja sagen, ich habe bereits einen Code angefragt. Mhm. Und
wer bringt das nochmal raus?
Das ist ein Indie-Developer.
Okay.
Ja, und ich hoffe, dass wir vorher einen kriegen, damit wir es spielen können, damit wir es hier im Podcast nächsten Monat besprechen können. Das fände ich nämlich sehr schön.
Ja, auch wenn ich jetzt schon nicht so Bock auf diese Piratenkacke habe.
Ja, aber die ganzen Referenzen, das Koop. Ah,
klar,
Cat Quest
ist absolut wunderbar, aber Piraten in 9 von 10 Fällen nicht ganz so geil.
Also nächsten Monat wird, glaube ich, der große Katzen-Videospiele-Monat mit Gory und Cat Quest. Und ich freue mich auf beide sehr, zumal jetzt auch diese Woche am Freitag ist auch One Piece.
Apropos Piraten.
Nee, wie heißt das denn? Odyssey. Das ist ja dieses Turn-Based RPG, das ist für die Switch rausgekommen.
Aber ist das nicht schon länger auf einer anderen Plattform
draußen? Genau, das ist schon länger auf den anderen Plattformen draußen, hat jetzt einen Switch-Port bekommen, was für mich natürlich ein mega guter Moment ist, endlich mal reinzugucken.
Mhm.
Gerade weil ich im One Piece-Fieber bin.
Ja, Piraten.
Ja, ich bin auch nicht so ein Piratenmensch, aber One Piece, ich habe mich immer und immer gegen gewehrt, aber ich fand es schon immer sehr faszinierend. Klar, ich habe so zu RTL 2 Zeiten gesehen und fand es auch immer irgendwie cool, aber der Zeichenstil hat mich nie abgeholt. Aber die Welt war so interessant. Ich habe ja diese ganzen Spiele gespielt, ich habe hier im Podcast auch schon diverse vorgestellt und ich fand das irgendwie immer von den Fähigkeiten und was die können und die Lore, das fand ich irgendwie spannend. Nur hat mich so das reine Optische immer krass abgeschreckt. Dieser Frankie mit seinen riesigen Unterarmen, Nami mit ihrer Wespenhüfte.
Diese Frau hat keine Organe.
Keine Organe hat diese Frau. Und das hat mich immer abgeschreckt. Und dann bin ich ja passend zum neuen Job. Da hatte ich ja die ersten 10 Manga oder so. Und ich bin zu dem Zeitpunkt ja noch relativ viel Bahn gefahren und habe ich in der Bahn immer One Piece gelesen. Weil ich mir dachte, komm, wenn du es nicht über den Anime schaffst, dann schaffst du es vielleicht, über den Manga reinzukommen. Und ich habe jetzt in einer Geschwindigkeit, die insane ist für sowas, weil es hat ja 1100 irgendwas Kapitel, habe ich die echt unter einem Jahr alle aufgeholt.
Ja, ich glaube so in 10 Monaten ungefähr.
Ja, so ungefähr.
Was krass ist, aber du hast auch wirklich sehr viel gelesen.
Ich hatte aber auch Zeiten, wo ich wenig gelesen habe, muss ich dazu sagen.
Und im Durchschnitt hast du schon mindestens einmal pro Tag gelesen.
Und ich bin heute zu einem Digimon-Local gefahren und ich habe auf dem Weg so ein bisschen drüber nachgedacht. Mhm. Ich finde, One Piece ist eine so unheimlich coole Geschichte, weil sie es schafft, immer und immer wieder zu zeigen, dass wir hier von einer ganzen Welt sprechen und nicht nur von Story Arcs, wie das in anderen Anime ist. So, man hat immer das Gefühl von einer Welt, man sieht die Charaktere immer wieder oder es werden neue Dinge über Charaktere, die man schon kennt, enthüllt, etc., etc. Und das macht One Piece so gut. Aber diesen Punkt, dass man das erste Mal denkt, One Piece ist eigentlich geil, der ist sehr spät. Mhm. So, ich hatte das erste Mal im Water 7 Arc, ähnlich wie du das jetzt auch hattest, mit dem Anime. Kannst du ja gleich nochmal kurz was zu sagen. Mhm. Anderes Problem. Es ist so viel Aufbau. Es ist so, erstmal wird jeder Charakter einzeln vorgestellt. Jeder hat einen kleinen Arc. Ne? Alleine der Sanji Maritim Arc, der war ja schon relativ lange. Und selbst das mit Lysop und diesem Typen, der so Phantomschritte macht.
Captain Black oder
ja, sowas. Genau. Das ging ja alles relativ lang und dann ist man erstmal.
Man denkt, das ging lang.
Und dann kommt
und
man.
Und dann erfindet One Piece eine neue Definition von Dinge gehen lang.
Und dann kommt man irgendwie auf die Grand Line und dann ist da Whiskey Peaks und Alabasta und.
Und dann, nee, vor Alabasta kommt erstmal diese scheiß Rieseninsel.
Aber die Rieseninsel fühlt sich für dich aber auch irgendwie 10-mal so lang an, einfach weil wir sie so lange geguckt haben.
Einfach so langweilig war.
Ja, aber genau das.
Und dann wurden jetzt nochmal diese scheiß Riesen aufgegriffen und ich war so, ihr könnt mich mal.
They will come back.
Nein!
Aber das mag ich, dass halt die Sachen immer wieder zurückkommen. Aber gleichzeitig dauert es halt auch einfach wirklich super lange, weil bis man bei Water 7 ist, dauert es faktisch super lange. Beim Anime sind das was? Wie viele Folgen?
240 oder so.
Ja, und bei Chaptern sind das 300 irgendwas oder so, glaube ich. Und das ist schon eine Hausnummer. Also das, wenn man das mal mit anderen Geschichten vergleicht, in der Zeit haben die sich zu drei Viertel zu Ende erzählt. Mhm. So, und dementsprechend.
Ein Naruto ist da schon ein Drittel durch.
Ja.
Drittel bis Hälfte.
Und das ist schon wirklich crazy und krank. Aber ich finde, wenn man dann an dem Punkt ist, an dem man jetzt ist, an dem man immer nur das Aktuelle konsumiert, dann ist es worth it. Und dann merkt man so, ja, ist geil. Aber der Weg dahin ist sehr, 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 sehr steinig manchmal.
Ja, ich habe da ganz, ganz viel Meinung zu. Und ich habe da auch so zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen. Also zum einen, ich bin ja auch dann ungefähr vor etwas über einem Jahr mit dem Anime dann mit dir zeitgleich eingestiegen. Mhm. Du hast mich ja dann mit dem Manga sehr schnell überholt. Weil ich aber auch nicht so die krasse Motivation habe, One Piece so wirklich viel am Stück zu gucken. Mhm. Es hat auf jeden Fall seine Moments, hat seine Momente, die besser funktionieren. Es hat viele, viele Momente, die schlechter funktionieren für mich. Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Es ist eine sehr, sehr spannende und sehr breit gefächerte Welt. Und es hat sehr viele coole Charaktere und ich habe schon so richtig so einen Vorgeschmack davon bekommen, wie tief solche wichtigen Momente eintreffen können, weil da einfach sehr viel Aufbau drin steckt, weil da sehr viel Emotionalität drin steckt und sowas. Aber es fühlt sich für mich, und ich gucke halt nur den Anime, einfach nur langgestreckt, teils langweilig, teils absolut unnötiger Side-Content. Also ich tue mich wirklich, wirklich sehr schwer damit. Und ich habe auch das Gefühl, jeder und jede, die sagen so One Piece Anime, bester Anime, wissen glaube ich nicht mehr, wie der Anime so richtig war früher.
Ja.
Also ich glaube, das ist halt wirklich so man hat das irgendwie als Kind, als Jugendliche gesehen. So. Und man hat, glaube ich, so ein bisschen vergessen, wie lang doch teilweise die Sachen gehen. Also da sind wirklich Folgen, da passiert einfach gar nichts.
Deswegen meine ich, also wenn man erstmal an dem Punkt ist, wo es aktuell ist, merkt man das gar nicht mehr so krass. Also ich glaube, man merkt es immer noch in Teilen, weil die Arcs dann halt sich einfach über Jahre strecken. Aber man hat nicht mehr so ganz denselben Pain, wie wenn man am Stück guckt. Mm. Und ich glaube, man muss bei solchen Aussagen auch immer differenzieren zwischen, das ist mein liebster Anime und das ist der beste Anime. Ja.
Ich glaube, zumindest alles, was ich bisher gesehen habe, ist kein besonderlich guter, also ist kein sonderlich guter Anime, weil es so ein bisschen diese, ich sag mal, 2000er-Anime-Krankheit hat, so dieses, wir müssen irgendwie Woche für Woche so eine Folge rauskriegen und ne, je nachdem, wie weit der Manga auch ist, ne, muss man natürlich auch ein bisschen vorausplanen, sage ich mal, die Folgen dann irgendwie schreiben. Mhm. Aber ich habe auch das Gefühl, dass viele Anime zu der Zeit so waren.
Also auf jeden
so
Fall.
Dragon Ball war ja auch so. Selbst Naruto hat auch Folgen, wo einfach nichts passiert.
Ja,
wo die einfach fünf Folgen brauchen. Wir verlassen jetzt das Dorf. Jetzt verlassen wir wirklich das Dorf.
Naruto ist auch so ein Fall von extrem cooler Anime, aber kein guter.
Ja, ich glaube, und das ist ja bei One Piece tatsächlich etwas, das gerade in der Mache ist, so ein ein Director's Cut, ein wirklich gut und schnell geschnittener Anime.
Mhm. Und wirklich würde, so auf die wichtigen Sachen reduziert.
Genau, auf die wichtigen Sachen reduziert, würde einfach dieser Geschichte für Neueinsteiger wie mich den Rahmen geben, den es verdient. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, ich werde dem, also ich bin sehr ungerecht zu diesem Anime gerade.
Ja, total.
Weil es mir einfach so, so schwer macht. Mhm. Ich habe auch so ein bisschen das Problem, ich glaube, wenn ich das vor 10 Jahren geguckt hätte, dann wäre ich immer noch eine erwachsene Person gewesen. Aber ich glaube, ich hätte mehr Aufmerksamkeitsspanne dafür gehabt. Ich habe wirklich das Gefühl, in den letzten 5 Jahren ist ein bisschen meine Aufmerksamkeitsspanne kaputt gegangen.
Ja, verstehe ich. Ich hab eben, habe ich ein bisschen Anno gespielt.
Ja.
Wir haben das Brettspiel gespielt und ich war so, ja komm, ich habe mega Bock nochmal drauf. Brettspiel übrigens fantastisch.
Ach, fantastisches Spiel.
Muss ich nochmal sagen. Und ich habe es gespielt und ich habe richtig gemerkt, mir passiert zu wenig.
Mhm.
Ich war so richtig, früher habe ich das geliebt und ich habe so viel Anno gespielt und jetzt sitze ich davor und ich bin so, es passiert nichts.
Es ist ja ganz oft so, dass man inzwischen, also ich sage jetzt einfach Mann, aber ich
glaube, einfach generalisieren, das ist immer gut.
Dass ich, wenn ich etwas spiele, was aber nicht zu 100% meine Aufmerksamkeit füllt, dass ich dann gerne irgendwas dabei noch gucke oder höre. Mhm. Also,
das ist so ein Spiel, da guckst du noch was bei.
Genau. Und es ist eigentlich voll krank.
Ja,
also wirklich,
mega,
das ist eigentlich nicht normal.
Mega.
Also weil man muss ja auch, das ist jetzt ein bisschen, also ich bin keine Wissenschaftlerin, vor allem keine Neurologin oder sonst was, aber man muss doch auch, ich sag mal, aushalten können, dass nicht immer alles im Gehirn befriedigt wird. Also das ist doch so.
Wir sind so gestört,
wir sind wirklich. Wirklich,
Das ist
ganz, ganz schlimm. Und ich habe so richtig das Bedürfnis, so einen ganz doll kalten Entzug zu machen, weil ich glaube, anders lerne ich es nicht.
Ja, aber wie willst du das machen? Willst du einfach 3 Jahre lang nichts konsumieren, damit du dich wieder von minimal Befriedigung, boah, das klingt. Aber du weißt das, also
ja, klar.
Stimulation ist vielleicht.
Ist nicht besser, es wird nicht besser.
Okay. Ja, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, also da werden ja einfach alle Reize gefühlt immer ständig beschallt, sag ich mal.
Total.
Und um jetzt zurück den Bogen zu spannen, wenn man dann ein Anime guckt wie One Piece, wo man natürlich auch aufmerksam sein muss, weil wir das nun mal auch auf Japanisch gucken.
Mhm.
Ich spreche halt leider kein Japanisch.
Leider.
Dann merkt man halt schon, boah, das ist so slow und ich werde richtig ungeduldig, weil mir sogar diese 20 Minuten zu langsam sind. Also ne, ich nehme einen Teil des Problems auf meine Kappe, aber ich sehe auch einen großen Teil des Problems beim Anime selbst.
Ja, also ich meine, man muss ja nur bei TikTok mal One Piece eingeben und sich diese Vergleiche.
Ohne Grund, ja.
Genau, also es ist schon crazy. Also gerade in den späteren Folgen, also wenn ich jetzt an sowas wie Wano denke.
Ich habe tatsächlich mal vor einem, vor 2, 3 Jahren oder sowas, habe ich mal so einen One-Pace-Vergleich gesehen. Auch aus späteren Folgen, ich glaube auch aus Wano.
Das kann gut sein.
Ich habe das vor kurzem wiedergefunden und ich habe es mir trotzdem angeguckt.
Mein
Gott, was soll mich das spoilern?
Mhm.
Und es war wirklich krass.
Ja, es ist ein
also,
so
da war wirklich,
immenser Unterschied.
Bei One-Pace war da schon die nächste Szene und der Kampf war immer noch nicht richtig gestartet.
Ja.
So, und das finde ich halt auch irgendwie dann so ein bisschen, fühle ich mich ein bisschen verarscht. Also ich denke mir so, wozu? Also es macht ja keinen Spaß. Also das ist ja wirklich ein bisschen Tortur.
Ja, es ist halt so wirklich Zeitfüller. Es ist wirklich so, wir müssen die Folge voll kriegen, aber wir haben halt nur ein Chapter, was wir in dieser Folge machen. Und in diesem Chapter ist halt nicht viel passiert. Und dann musst du halt wirklich aus diesen paar Panels, die da wöchentlich erschienen sind, musst du eine 20-Minuten-Folge füllen. Und dann klatschst du da eben ein Intro rein, eine lange Zusammenfassung rein und
dann
streckst
nochmal ein Flashback.
Ja. Ja. Das ist dann halt einfach die Konsequenz davon.
Ja, das finde ich sehr, sehr schade. Aber aktuell bin ich wieder so ein bisschen raus. Aber ich glaube, dass ich da vielleicht in naher Zukunft wieder reinfinde. Vielleicht muss ich das einfach über die nächsten Jahre immer mal wieder in Etappen gucken. Ja. Ich glaube, lange halte ich das einfach nicht aus.
Ich glaube, also ich würde ganz gerne mit dir jetzt Water's Heaven Ende gucken und ich glaube, dann ist nochmal ein ganz guter Punkt, wo man nochmal, da kann man vielleicht mal My Hero Academia weitergucken. Läuft ja gerade die neue Season, die wir noch nicht gesehen haben. Wir haben ja auch noch den Film, den wir noch nicht gesehen haben. Ich glaube, da sind jetzt gerade noch so ein paar Punkte, da kann man nochmal reinsliden.
Das stimmt.
Und dann macht man immer so vielleicht arc-weise. Dann guckt man einen Arc und dann lässt man es nochmal liegen, noch guckt nochmal einen Arc. Und ich glaube, das ist vielleicht der Approach, den wir wählen sollten.
Ja, vielleicht versucht man einfach dann einen so einen Arc. Und ich meine, aktuell sind sie ja noch relativ kurz, später werden sie ja dann immens lang. Mhm. Kann man das als so eine Art Staffel betrachten, die man dann halt einfach guckt.
Ja.
Und dann ist man so, gut, jetzt reicht es aber auch erstmal wieder.
Ja, finde ich gut.
Und wenn ich dann halt 5 Jahre brauche, um One Piece zu gucken, dann ist es halt so.
Dann ist es halt so. Aber ich kann mir vorstellen, dass du ab einem bestimmten Punkt, wenn halt wirklich die Story mehr im Fokus ist und auch immer das Wiederkehrende kommt, dass du dann auch so drin bist, dass du durchziehen willst. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn es so heißt, in einem Jahr endet One Piece.
Der Anime. Dass das nochmal für dich auch nochmal eine Motivation ist. Ja, vielleicht.
Weil wenn der Manga endet, kann ich mir vorstellen, dass es maximal 1 bis 2 Jahre dauert, bis.
Kann ich mir auch gut vorstellen.
Bis vorbei ist.
Ja, was ich an One Piece auf jeden Fall sehr schätze, ist halt dieses Worldbuilding und die Lore, die dahinter steckt. Und weißt du, was auch gutes Worldbuilding und Lore hat?
Elden Ring.
Bestimmt. Weißt du, wer an Elden Ring mitgearbeitet hat?
George R.R. Martin.
Darauf wollte ich hinaus.
Dachte ich mir schon fast. Ich gehe mal ganz kurz.
Was?
Also, irgendwie hat sich Google angesprochen gefühlt.
Okay.
Werbung. Wisst ihr eigentlich, was mega cool ist? Wenn ihr diesen Podcast hier bei Patreon unterstützt, weil damit unterstützt ihr unsere Arbeit, helft uns dabei, dass wir uns Spiele holen können, die dann bald rauskommen und dass wir eben unabhängig bleiben können. Das würde uns freuen. Und ansonsten helft ihr uns auch kostenfrei, indem ihr einfach diesen Podcast bewertet, weiterempfehlt oder eben eine kleine Rezension bei Apple Podcasts schreibt. Das wäre super. So, und jetzt war es das auch schon mit der Eigenwerbung und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit der Folge.
Findest du nicht auch, dass die Welt von Westeros auch ein tolles Worldbuilding hat?
Ja, fantastisch. Ich habe ja gestern eine Karte gesehen. Jetzt kenne ich mich aus. Ich weiß nämlich, dass viele Orte noch nie benutzt wurden. Und trotzdem gibt es sie.
Ja, klar.
Mensch, ein Teufelskerl, dieser Typ.
Wer? George?
George, wie ich ihn nenne. Manchmal nenne ich auch liebevoll Georgie, finde aber nicht so gut.
Nee, ich bin auf das Thema gekommen, weil ja aktuell die 2. Staffel von House of the Dragon läuft, zu streamen auf Wow.
Wow.
Und du schaust es ja so gar nicht, was mich ein bisschen traurig macht. Also was heißt, du schaust es nicht, du schaust so 40%, indem du einfach im selben Raum bist. Und
ich spiele immer Hearthstone dabei.
Genau, und Marvin, warum interessiert dich das nicht?
Oh.
Und wie ist dein Blick darauf als Außenseiter?
Wenn du mich fragen würdest, warum ich die Welt von Game of Thrones nicht würde ich sagen, es interessiert mich einfach nicht.
Aber es hat Drachen.
Wenn du mich auf einem tieferen...
Es ist eine Serie über Drachen.
Wenn du mich auf einem tieferen Level fragen würdest, dann würde ich sagen, ich mag die Welt von Game of Thrones nicht, weil sie mir zu komplex ist, zu sehr gespäht ist von Politik und ich zu vielen Handlungssträngen gleichzeitig folgen muss.
Aber das ist One Piece.
Ja, aber da machen sie Gum Gum Gatling!
Ja, und in House of the Dragon machen sie Dracarys, also es ist doch egal.
Was ist denn Dracarys?
Wenn der Drache Feuer speit. Das ist quasi, mach Feuer, please. Ja.
Ja, also ich muss sagen, die Drachen sind schon das, was die Serie für mich am attraktivsten macht. Da hat natürlich House of the Dragon nochmal mehr Punkte bei
mehr
mir.
Mehr Drachen
gewonnen.
Auch.
Mehr Drachen gleich mehr besser. Nee, aber es ist wirklich, es interessiert mich, also es hat, anders als One Piece, wo ich mir wirklich schon immer dachte, boah, ich finde, das sieht mega spannend aus, habe ich das noch nicht eine Sekunde über Game of Thrones gedacht.
Das finde ich aber krass, weil, ich meine, wir blenden jetzt mal kurz die letzten 12 Staffeln Game of Thrones aus, die gibt es nicht, die existieren nicht, aber unabhängig davon ist ja Game of Thrones und auch jetzt neuerdings House of Dragon ein so positiv.
Ich bin so gespannt.
Ja, wie drücke ich das am besten aus? Es ist ja so ein so gelobtes Franchise von allen Seiten.
Ja, also von Kritikern.
Es ist ja auch eine so krasse Welt und die so viele krasse Momente hat. Ich meine, es gibt so viele Momente von Game of Thrones zum Beispiel, wo Leute ihre Freunde aufnehmen, die dann das erste Mal die und die Szene sehen, weil diese Reaktion darauf so krass ist. Ja, und
das kenne ich nur von Naruto.
Ja, und deswegen finde ich es halt sehr interessant, dass du da sagst, es interessiert mich einfach nicht.
Nee.
Ja, spannend. Also,
aber wie findest du denn jetzt Season 2?
Also, Season 1 von House of the Dragon hat mir extrem gut gefallen.
Findest du es gut, dass es dieses Spin-off gibt?
Oh ja, finde ich sehr gut.
Okay.
Das macht auch so ein bisschen mein gebrochenes Game of Thrones-Herz wieder ganz.
Aha.
Weil nicht dieselben Serienmacher daran arbeiten.
Kannst du mir kurz ein bisschen erklären? Also, House of the Dragon ist ein Spin-off, das ganz, ganz viele 100 Jahre vor Game of Thrones spielt.
170 Jahre ungefähr.
So wenig sogar nur, okay. Spielt 170 Jahre vor Game of Thrones. Das basiert auf, das kannst du gleich erklären, und ist George R. R. Martin hier mehr involviert, um sowas wie das Serienende zu vermeiden, oder ist auch hier mehr freie Hand?
Also das Ganze basiert auf diesem Sachbuch, was George R. R. Martin hier geschrieben hat, wo einfach die Geschichte von Westeros so ein bisschen erzählt wird. Wo auch andere Geschichten drin vorkommen, die auch in anderen Spin-offs tatsächlich erzählt werden sollen. Okay. Also es gibt ja jetzt noch eine andere Serie, die nächstes Jahr starten soll.
Wie dick darf ich mir das vorstellen?
Boah, keine Ahnung.
100, 200, 500,
keine Ahnung, 1000? Keine Ahnung. Du fragst mich zu viele Sachen.
Ich google.
Und im Prinzip, was hast du nochmal gefragt?
Ob er so, wieder genau, mehr involviert wie damit es halt sehr ist. Nah ist.
Er ist schon involviert. Und ich meine, es gibt eigentlich, man würde meinen, nicht so viel Interpretationsspielraum wie am Ende von Game of Thrones, weil, wie wir ja alle wissen, das Ende der Game of Thrones Bücher, beziehungsweise das Lied von Eis und Feuer, ist ja noch nicht beendet. Er hat ja einfach diese letzten zwei Bücher immer noch nicht geschrieben.
Das ist so crazy.
War natürlich, tu mal dein Handy jetzt weg da.
Irritiert
mich.
Ja, ich wollte gucken, wie viele Seiten das Buch hat. Weil du ja sagst, dass auch noch andere Geschichten darauf basieren. Das hat mich jetzt interessiert, ob das so.
Ja, aber es ist ja es ist ja ein Sachbuch, es ist ja keine Geschichte. Das heißt, wenn.
Das ist genau, also ich muss jetzt gerade dumm fragen.
Es ist wie ein Geschichtsbuch, sagen wir so. Es steht vor so ein Schulbuch.
Sind da Bilder drin?
Bestimmt sind da auch Bilder drin, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Es hat an sich nicht so viel Interpretationsspielraum wie jetzt das Ende von Game of Thrones, das ja einfach faktisch noch nicht geschrieben ist. Aber trotzdem wurden jetzt schon einige Sachen geändert, die auch nach hinten hinaus, ich kenne jetzt die Geschichte aus dem Buch nicht, ich kenne sie auch bewusst nicht, weil ich mich nicht spoilern lassen möchte, die wohl aber auch Dinge theoretisch nach hinten raus ändern muss, weil jetzt schon gewisse Dinge anders gelaufen sind, als sie hätten laufen sollen. Deswegen werden wir sehen.
Wie findet die Community das?
Bei sowas immer doof.
Okay.
Vom Quellmaterial abweichen ist, glaube ich, erstmal immer doof.
Ich finde das schön, wie du sagst, doof.
Warum?
Ich weiß nicht, es ist so, ich finde das süß, wenn man sagt, das ist doof.
Was soll ich denn sagen? Blöd?
Das ist richtig scheiße.
Nein. Wörter benutzen wir doch nicht. Ja, aber um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, wie mir Staffel 2 gefällt. Also Staffel 1 habe ich jetzt kurz vorher nochmal geschaut, weil es jetzt auch schon wieder 2 Jahre her, fand ich sehr, sehr gut. Es hatte ja eine Erzählstruktur, die über, ich glaube, 2 Zeitsprünge ging. Also quasi innerhalb der 10 Folgen hast du 2-mal einen Zeitsprung, was auf jeden Fall eine krasse Erzählweise ist, weil sich das natürlich auch nochmal von Game of Thrones unterscheidet, weil in Game of Thrones hattest du zeitweise 5, 6 Schauplätze auf einmal. Und du hattest ja unzählige Charaktere und hast halt so viel Inhalt in den Folgen gehabt. Und hier hast du eigentlich nur eine Geschichte.
Es ist auch viel in King's Landing, oder?
Ja.
Also ich habe so das Gefühl, ich sehe diesen Ort sehr oft.
Es ist sehr viel konzentrierter auf ein, also auf eine Region, sage ich mal. Man hat jetzt das erste Mal in Staffel 2 ein bisschen von Winterfell gesehen, wo ja die Starks herkommen.
Aha, man hat ja auch einen gesehen, oder?
Ja, genau. Auf jeden Fall, du unterbrichst mich die ganze Zeit, ich komme aus dem Konzept.
Ich habe Fragen, tut mir leid.
Was soll ich denn jetzt nochmal sagen? Ach so, genau. Es hat halt so ein bisschen andere Erzählstruktur, dadurch, dass es halt konzentriert ist auf eine Main-Gruppe sozusagen und halt nicht dieses Hin- und Herspringen macht. Und dadurch war das halt sehr interessant, dass Staffel 1 eben diese Zeitsprünge hatte und auch unterschiedliche SchauspielerInnen für dieselben Charaktere halt hatte.
Ist das verwirrend?
Nee, gar nicht, weil die extrem gut gecastet sind. Okay. Weil die wirklich aussehen, als könnten sie jüngere und ältere Versionen voneinander sein. Eine Serie, die das auch sehr gut macht, ist übrigens Dark. Das ist auch richtig krass. Das hat auf jeden Fall Staffel 2 nicht. Staffel 2 hat eigentlich eine Story weiterhin, ein bisschen mehr Schauplätze, aber halt keinerlei Zeitsprünge. Man hat gar kein Gefühl dafür, wie viel Zeit es tatsächlich vergeht. Und es macht alles ein bisschen langsamer. Und es passiert nicht ganz so viel. Also wir haben jetzt noch 2 Folgen und es ist eine krassere Sache passiert bisher.
Das, was ich gesehen habe?
Ja, wir sprechen das jetzt nicht.
Wir sprechen das nicht aus.
Das finde ich halt ein bisschen schade, weil ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass sie das jetzt auch wieder strecken wollen, dass sie das jetzt irgendwie auf 4, 5 Staffeln strecken wollen. Und ich fand das eigentlich ganz schön, dass in Staffel 1 es so ein bisschen zack, zack, zack ging.
Ja.
Ja, das finde ich auf jeden Fall ein bisschen schade, aber ich mag trotzdem die Welt sehr gern. Ich mag die Charaktere sehr gern. Ich mag eben das, was du nicht so magst. Ich mag halt diese Politik darin. Ich finde irgendwie in jedem Charakter irgendwie Verständnis und Empathie, weil ich mir denke, die sind alle fucked up und die haben alle ihre Motive irgendwie. Und ich finde es einfach sehr, sehr interessant.
Aber das ist ja auch schon immer das, was mich in Final Fantasies gestört hat. Wenn es mit Politik immer anfängt, Final Fantasy 9, Final Fantasy 12, das fängt immer an, das ist erstmal so High-Politik-Shit.
Aber ist nicht in vielen Geschichten unterschwellig Politik dabei?
Ja, aber da ist es so krass auf die Nase gedrückt und bei Game of Thrones ist es auch so und mich juckt das so gar nicht. Deswegen, für mich werden diese Geschichten wie 9 erst gut in dem Moment, wo es um die Charaktere geht, wo ich etwas über Vivis existenzielle Angst erfahre oder keine Ahnung, wie Steiner anfängt, seinen Glauben an das Königreich zu hinterfragen. Das sind die Momente, wo aber ich mir denke, yes.
Aber so Momente hast du ja in einem Game of Thrones oder in einem House of the Dragon genauso. Also da geht es ja auch klar, da geht es darum, wer sollte jetzt auf dem Thron sitzen. Das ist die Quintessenz dieser Serie. Aber das ist ja auch nur ein kleiner Teil.
Ja, aber ich habe das Gefühl, das ist immer so das, was über den Handlungen schwebt. Das ist immer die Politik. Es ist immer so, dass wer jetzt mit wem mingelt, damit dann die wiederum mit wem anders und keine Ahnung. Und das ist halt bei Final Fantasy als Beispiel, das geht irgendwann weg. So, es fängt damit an, aber irgendwann redet keiner mehr über diese ganzen Politik-Sachen. Außer bei Final Fantasy 12, deswegen ist es ein furchtbares Spiel. Das
ist auf jeden Fall eine Meinung.
Ist sehr starke Meinung zu dem Spiel. Und das mag ich halt, wenn das halt verschwindet. Das ist mein Lieblingspart, wenn es nicht mehr darum geht.
Ach, Marvin. Ja, ich mag es auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Ich habe irgendwie sehr wenig Leute, mit denen ich über diese Serie reden kann. Das macht mich ein bisschen traurig.
Ich fand das gestern ganz cute, weil wir bei Dani, den man aus diesem Podcast hier auch schon kennt, weil er 1, 2 Mal schon dabei war, weil ihr auf einmal zusammengetroffen seid und auf einmal habt ihr so ganz krass darüber abgenommen.
Ja, Dani ist auf jeden Fall mein Game of Thrones Buddy.
Ja, ich war immer so, hä? Und erklär mir das jetzt bitte nochmal mit dem Buch.
Wir hatten auch früher immer unsere Montags-WhatsApps-Updates so. Oh, hast du die neue Folge schon gesehen? Oh ja, aber es war noch zu Game of Thrones Zeit.
Geil.
Ist jetzt auch schon einige Jahre zurückliegt. Ja, aber
wie,
Marvin.
Eine Mini-Abschlussfrage. Wie viele Staffeln soll es denn davon geben? Weiß man das?
Ich weiß es nicht. Also immer wenn ich irgendwie, also ich gucke manchmal so Recap-Videos zu den Folgen und da hieß es immer, das ist etwas, das eigentlich erst in Staffel 4 passieren sollte oder sowas. Und ich so, Staffel 4? Warum reden wir schon von Staffel 4? Was ist mit Staffel 3? So, hä? Also ich glaube, das wird eine längere Geschichte, aber man weiß es natürlich auch nie so genau. Also es sollte ja zum Beispiel auch eine Jon Snow Spin-Off-Serie geben.
Aber die wurde gecancelt,
genau, die wurde zum Beispiel jetzt gecancelt. Stattdessen soll jetzt eine andere Spin-Off-Serie kommen. Dann wurde nochmal über eine andere Spin-Off-Serie. Also es ist so ein bisschen, ich glaube, es kommt so drauf an, wie viel Budget da am Ende reinfließt.
Okay, I see.
Ja.
Ja, die andere Welt, die ich eben schon angesprochen habe, von George R. R. Martin.
Ja.
Elden Ring.
Ja, wie viel Game of Thrones steckt in Elden Ring?
Null.
Das finde ich so schade. Das also, finde ich so schade.
Ich bin jetzt aber auch nicht die qualifizierteste Person, um da eine Aussage drüber zu treffen, weil wie ich mich eben geoutet habe, I don't care.
Kennst du irgendwen, der Elden Ring Fan und Game of Thrones Fan ist?
Wahrscheinlich Chris.
Können wir ihn fragen, ob er etwas zu diesem Thema in diesem Podcast beisteuern kann?
Und dann schneiden wir es jetzt rein.
Und wenn er es tut, schneiden wir es jetzt rein. Und wenn er es nicht tut, haben dich trotzdem lieb, Chris.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Chris und ich wurde gefragt, ob es Zusammenhänge gibt zwischen Game of Thrones und Elden Ring. Das ist auf jeden Fall ein Thema, wo man einen Riesenfass aufmachen könnte, denn es gibt tausend Kleinigkeiten, Anspielungen, sagen wir jetzt Sachen wie die Namensgebung und sowas, die sich dann in House of the Dragon irgendwie wiederholen oder irgendwelche Sachen, die halt die Häuser in Game of Thrones zusammenbringt mit den Ordnungen oder Sachen, die es in Elden Ring gibt. Aber das spare ich euch alles, das alles Quatsch. Oder ihr schaut euch einfach stundenlange YouTube-Videos an. Was ich sagen kann, denn natürlich haben wir alle beim Durchspielen die Augen offen gehalten nach Gemeinsamkeiten, sind zwei Dinge, die mir aufgefallen sind. Das erste ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Vielleicht wollte ich da auch einfach nur, dass es einen Zusammenhang gibt. Auf jeden Fall gibt es ein Schwert, ein anfangs ultra starkes Schwert. Mittlerweile wurde es ein bisschen abgeschwächt, aber es gibt das Sword of Night and Flame, was mich sehr an den Namen das Lied von Eis und Feuer erinnert, also A Song of Ice and Fire, wie die Bücher heißen, was mich damals schon ein bisschen gefreut hat. Und das Zweite, und das ist jetzt eher, hier ist kein Zweifel vorhanden, das Grafted Blade Greatsword. Es ist ein Zweihandschwert, das aussieht wie der Eiserne Thron bei Game of Thrones. Es ist geschmiedet aus den Klingen von gefallenen Kriegern. Und jeder, der das Schwert jetzt googelt, wird sofort wissen, was ich meine. Ich war der Chris. Ich hoffe, ich konnte euch die Frage wenigstens ein bisschen beantworten. Und ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Rest vom Podcast. Liebe Grüße.
Elden Ring.
Ja.
Ich habe im letzten Podcast schon sehr, sehr viel darüber gesprochen. Über meine ersten 15 Stunden oder so hatte ich ungefähr. Jetzt bin ich bei ungefähr der doppelten Zeit. Also ich habe jetzt ungefähr die 30 Stunden geknackt.
Erst. Ich bin schockiert.
Wirklich?
Ich dachte, du bist locker schon bei 60.
Nee.
Du machst nichts anderes mehr.
Ja, siehst du mal, wie wenig Zeit ich aktuell habe. Ich möchte ein bisschen ein kleines Update geben, weil ich habe schon so ein bisschen, mein Fazit aus dem letzten Podcast war, I get it. Ich verstehe, warum die Welt interessant ist. Mhm. Wirkt irgendwie cool, gibt viele Hints, wo man hingehen kann, so erkundenmäßig Zelda, kennt man. Jetzt habe ich mich seit dem Podcast echt viel noch mit Elden Ring auseinandergesetzt. Ich habe YouTube-Videos gesehen mit ganz vielen Beginner-Guides. Ich kriege täglich mehrere TikToks davon angezeigt, wo Leute irgendwelche Sachen machen. Und ich muss sagen, ich verstehe es. Es hat bei mir mega Klick gemacht. Also ich bin selber die Welt jetzt gerade ganz krass am Erkunden. Ich habe den ersten Storyboss geschafft. Also was heißt der ersten Storyboss? Aber den ersten, der mir quasi so ein Fragment des Elden Rings gegeben hat, in diesem großen Schloss relativ zu Beginn im Norden. Ich habe dann den Norden weiter erkundet, was so eine Magierregion war, wo ganz viele Gegner waren, die eben so Magieaffinität hatten. Ich war in einer Ruine eines Dorfes, wo auch ganz viele Zauberer waren. Ich habe eine Kiste gefunden, die hat mich in eine Kristallmine teleportiert. Ich habe einen NPC getroffen, der hat mir auf der Karte einen Punkt markiert. Ich bin hingegangen. Dort war ein Teleporter hinter einem Busch versteckt, der mich dann in ein Gebiet ganz weit weg teleportiert hat, wo ein NPC war, der wiederum ein Item von mir genommen hat und mir andere Items dafür gegeben hat. Und es ist so eine faszinierende Welt. Und egal, wo man hingeht, man hat so richtig das Gefühl, ich finde sehr schnell was. Es ist
sehr reich gefüllt.
Es ist sehr, sehr, sehr reich gefüllt, ohne überfüllt zu sein, ohne Questmarker. Das gibt es ja sowieso gar nicht. Es gibt keinerlei Guides für dieses Spiel. Und es gibt
Gibt es so etwas wie ein Questlog, dass du deine Quests auch nachverfolgen kannst in irgendeiner Form?
Es gibt nicht so wirklich Quests. Also es gibt mal so NPCs, die sagen, boah.
Manchmal bin ich hier, manchmal bin ich da.
Da vorne ist eine Burg und die gehört eigentlich mir, aber die ist total von Gegnern überrannt und dann killst du die Burg und dann gehst du zu
dem, machst du nichts.
Dann gehst du zu dem NPC zurück und er sagt, danke, hier hast du ein Item.
Okay, aber er sagt jetzt nicht explizit, kannst du das für mich machen, Reisender?
Genau.
Hm.
Oder es gibt dann halt Quests wie
oder die von in deinem Fall Reisende.
Reisende, weil ich habe ja Mina als Charakter. Ja, es gibt auch so einen Charakter, der heißt, ich kann mich nur blamieren, Reni, glaube ich, oder so. Reni, irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist sie das, die dir die Glocke gibt, womit man, glaube ich, so Aschen, also so Beschwörungen holen kann. Oder vielleicht gibt sie mir auch das Pferd. Vielleicht auch beides. Mhm. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, da hat mich Chris damals darauf hingewiesen, weil ich nicht weiterkam, also beziehungsweise ein Problem hatte. Ja, auf jeden Fall, dieser Charakter verschwindet danach auch und jetzt habe ich ihn wieder getroffen, oder sie. Und sie gibt mir dann wieder so eine Quest und ich bin so, okay. Weil die hat dann drei Gefährten und der eine ist so ein Händler, der andere ist so ein Magier und der dritte ist ein Kämpfer. Und der Kämpfer sagt dir, triff mich im Brunnen an diesem Ort. Und dann musst du es natürlich erstmal selber rausfinden, wo es ist. Und wenn du es dann schaffst, ihn zu finden, dann gibt er dir wiederum eine andere Aufgabe.
Mhm.
Und so schlängelt man sich da so ein bisschen durch, aber ich habe jetzt keinen expliziten Questlog gefunden, wo ich das nachgucken kann, sondern es ist, glaube ich, eher so ein, ja, du musst ja halt merken. So, du bist richtig in diese Welt involviert. Vielleicht. Aber ich finde es eigentlich auch ganz spannend, einfach so ein bisschen durch die Welt zu reisen.
Mhm.
Ich hatte bisher auch noch nicht den Punkt, dass ich mir dachte, ich komme nicht weiter. Also bisher war es immer so, ich bin irgendwo hingegangen und dann habe ich einen Boss gefunden. Vielleicht kam ich an den Boss nicht weiter und bin von da aus weggegangen und bin woanders hingegangen. Habe dann wieder ein bisschen aufgelevelt. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich HP skillen muss. Es ist auch so ein System, wo man jedes Level quasi ein Statpoint hat. Und dann, also beziehungsweise wenn man einen Statpoint vergibt, steigt man ein Level auf. Das ist eher andersrum. Und es ist so, man muss sich selber sein Bild überlegen. Will ich HP skillen? Will ich Schnelligkeit? Will ich, dass ich mehr Rüstung tragen kann skillen? Und das ist ganz spannend, weil ich bin erstmal sehr viel auf Intelligenz gegangen, weil ich einen Kampfmagier spiele. Ja, aber ich sterbe überall so schnell, dass Chris mir gesagt hat, also ich habe in die Gruppe geschrieben, wie mein Bild ist. Ich hatte irgendwie 20 Health, ich hatte 20 irgendwas anderes und 40 Int. Und Chris war so, mach mal 40 HP, dann das ist so ein guter Mittelwert. Wenn du Punkte über hast, mach 60, aber 40, mit 40 läufst du eigentlich ganz gut. Und ich wollte eigentlich gar nicht darauf statten. Und mir wurde das sehr nahegelegt. Das finde ich ganz spannend. Auf jeden Fall die Welt ist mega spannend.
Ich finde es sehr interessant, also woran ich merke, dass das Spiel bei dir Klick gemacht hat, ist, dass du krass abnerdest, so im Detail, du redest dann über Stats und wie viel Stats man da reingeben muss und da und bla 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 und dann habe ich das gemacht und das ist so für mich als außenstehende Person, die das Spiel nicht gespielt hat und die nur ein bisschen bei dir zugeguckt hat und festgestellt hat, völlig vage, was du da erzählst. Also ich kann dem nicht so gut folgen, sagen wir es mal so.
Ich finde es auf jeden Fall auch faszinierend, wie unterschiedlich man dieses Spiel spielen kann.
Mhm.
Also ich habe schon so viele Waffen aufgesammelt, die sich alle so unterschiedlich spielen, vermute ich jetzt mal. Und es sind manchmal auch so Kleinigkeiten, das ist so ein bisschen, wie man das aus Anime kennt. Wenn man einen Gegner besiegt, dann kann man auch einfach dem seine Waffe bekommen.
Mhm.
Das ist so, aber nicht garantiert, sondern vielleicht stirbt man dreimal und auf einmal droppt der sein Armor-Set oder der droppt auf einmal seine Waffe.
Mhm.
Und dann hast du auf einmal diese Sichel, gegen die du die ganze Zeit gekämpft hast. Oder es gibt Krallen, es gibt Großschwerter, Kleinschwerter, Dolche, es gibt alles. Ich habe sogar ein Schild, das Feuer speit. Nicht, dass ich es jemals tragen könnte, weil ich die Werte dafür nicht habe. Aber ich habe es theoretisch.
Kann ich bei Zelda auch machen.
Und true, aber anders. Und selbst als Magier, normalerweise in Spielen ist es ja so, wenn du Magier bist, dann hast du deinen Zauber, that's it.
Mhm.
Und hier, ich bin ja ein Battlemage. Ich hab eine Magieklinge. Ich habe verschiedene Magieklingen mittlerweile. Ich habe eine, die kann ich stabben. Ich habe ein Großschwert. Ich habe ein normales Schwert. Ich habe ganz viele verschiedene Magieklingen, mit denen ich kämpfe. Es gibt aber auch heilige Zauber. mit einem Heiligattribut. Es gibt, ich habe im letzten Podcast erzählt, ich war relativ zu Beginn an der Kathedrale der Drachenkommunion.
Oha.
Das klingt krass, oder?
Ja, klingt nach Game of Thrones. Ist mir direkt wieder interessiert.
Und ich habe letztens einen Drachen gekillt. Und ja. der Drache droppt immer sein Herz. Und mit diesem Herz kannst du zu der Kathedrale gehen und dann kannst du dir Drachenfähigkeiten kaufen. Und du kannst ein Drachenmagier werden.
Geil.
Oder?
Das ist natürlich geil, ja.
Und das finde ich so interessant, wie divers dieses Spiel ist. Und ich verstehe komplett, wenn Leute sagen, Spiele nach Elden Ring kann ich nicht mehr ernst nehmen.
Das hast du Anfang des Jahres noch über Rebirth gesagt.
100%. Rebirth hat mich so krass mitgenommen.
Und aber andere Schublade.
Andere Schublade ist halt ein komplett krasses Storygame. Von hier.
Ein anderer Schrank?
Komplett anderer Schrank. Andere Wohnung.
Okay.
Weil hier die Story, ich habe immer noch keine Idee.
Was macht denn Elden Ring mit dir so ranking-technisch, sage ich mal? Ist es so eins der besten Spiele, die du je gespielt hast? Oder bist du noch überhaupt nicht weit genug, um das einschätzen zu können?
Ich glaube, einschätzen kann ich es tatsächlich noch nicht, weil es einfach ein 200-Stunden-Spiel ist. Ich bin jetzt bei 30, das heißt, ich habe etwas über 10%.
Ja, aber gut, ich meine, klar, es ist natürlich ein Abenteuer, dass du da deine restlichen 170 Stunden da noch absolvierst. Aber du hast ja schon jetzt ein Gefühl dafür, was in dem Spiel passiert.
Also mein Gefühl gerade ist, ist, dass Elden Ring das beste Open-World-Spiel ist, was ich je gespielt habe.
Krass.
Also ich würde es Stand jetzt über Zelda packen.
Krass.
Du warst erst so, krass. Oh, das bedeutet das?
Ich bin auch ein bisschen offended.
Weil Zelda hat schon sehr krasse und coole Momente, aber so diese, das triggert einfach ganz viel, was ich früher halt in so Anime gesehen habe und so und nimmt so ganz viele von diesen Ideen mit. Und das, jetzt gibt es das einfach so als Spiel. Und es ist schwer oft und ich komme an manchen Bossen auch vielleicht gerade nicht weiter. Aber ich habe auch schon oft gemerkt, wenn ich erstmal woanders hingehe und stärker werde, schaffe ich die noch.
Also ich muss ja sagen, ich habe ganz, ganz, ganz großen Respekt vor Elden Ring. Mhm. Aber das gilt eigentlich für alle From-Software-Spiele. Also wenn mir Leute sagen, so ich bin krasser Dark Souls-Crack, dann habe ich immer so das Gefühl von, okay, du bist ein krasserer Gamer. So. Weil ich glaube, das ist schon so eine gewisse Sparte, da braucht man auch eine gewisse Disziplin für, sag ich mal.
Ja.
Und ich glaube dir alles, was du sagst. Ich glaube, das ist so. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz fantastisches Spiel mit unfassbar viel Liebe drin und Details, die man wahrscheinlich nicht mal alle findet.
Never.
Aber für mich ist es irgendwie trotzdem nicht. Also ne, ich kann jetzt natürlich noch nichts dazu sagen, weil ich habe es jetzt noch nicht aktiv gespielt. Aber von dem, was ich sehe, es erinnert mich sehr, sehr viel an Dark Souls. So optisch, sag ich mal. Und das gefällt mir optisch so gar nicht. Also ich finde, das ist wirklich optisch kein schönes Spiel. Und dazu kommt allerdings, und das ist ein bisschen unfair dem Spiel gegenüber, ich glaube, das ist eins der schlechtesten Spiele zum Zugucken.
Ja, total.
Weil,
die Geräusche.
Also das Girlfriend-Reviews-Review dazu ist ganz mies. Also es gibt keine schöne Musik, die irgendwie läuft. Ist alle paar Minuten einfach nur ein
Auch wenn man jemanden steppt, also wenn man das selber macht, das ist ja so, das ist so satisfying, aber ich glaube, als Bystander ist das so ätzend.
Also wenn man selber spielt, fallen einem oft viele Geräusche ja nicht auf.
Weißt du, was ein Geräusch ist, was mich selber mega nervt?
Was denn?
Das Pferd rufen.
Was ist das denn für ein Geräusch? Stimmt.
Boah, das geht
auch
mir
öfter.
So auf die Nerven, weil es jedes Mal ist und es ist im Verhältnis relativ lang und es ist so laut und penetrant. Jedes Mal, ich mach's super ungern, aber ich muss.
Ja, ist auf jeden Fall kein schönes Spiel zum Zugucken und es macht es mir gar nicht schmackhaft. So, ist jetzt nicht so, dass ich neben diese Zone denke, puh, ist hier ganz schön cool aus, jetzt habe ich doch Bock drauf. Ich glaube, es ist ein Spiel, das muss man erleben und deswegen muss man einfach so ins kalte Wasser springen, so wie du es jetzt auch gemacht hast.
Ja.
Und entweder das macht Klick oder es macht nicht Klick und vielleicht probiere ich es irgendwann, aber aktuell eher nicht so.
Ich bete so krass dafür, weil ich glaube, dass es bei dir ähnliche Knöpfe drücken kann wie bei mir. Weil ich bin auch kein From-Software-Mensch. Ich bin auch niemand, der die Optik krass feiert. Aber das ist so zugänglich und es hat einfach, es ist insane, was dieses Spiel macht.
Ich mag auf jeden Fall Spiele, mit denen man sich viel auch außerhalb des Spiels beschäftigen kann. Das ist so mein...
Unendlich oft.
Das ist so meine Love Language mit Spielen, glaube ich. Das habe ich ganz, ganz viel mit Hollow Knight gehabt. Da kann man sich auch sehr viel mit beschäftigen.
Same, bigger level.
Ich habe ja auch ein bisschen Bloodborne gespielt, auch zu seiner Zeit. Und
du warst selbst, auch gut.
Selbst damit habe ich mich viel beschäftigt, weil ich es einfach sehr interessant fand. Mhm. Ich glaube, das kann Elden Ring auch sehr gut.
Mhm.
Deswegen glaube ich, wenn es bei mir Klick machen würde, dann würde ich auch all in gehen, sage ich mal.
Boah, ich freue mich so hart auf diesen Moment.
Ich weiß nicht, ob er kommen wird.
Du hast auch dich sehr, sehr, sehr lang gegen God of War zum Beispiel gewehrt. Und immer gesagt, nee, nicht so Lust drauf. Und irgendwann hast du einfach angefangen.
Das stimmt.
Und dann hast du so einen krassen Deep Dive reingemacht und du hast alles gespielt.
Das stimmt. Ja, mal gucken.
Mal gucken.
Aber freut mich auf jeden Fall, dass du gerade so ein cooles Abenteuer machst, vor allem nach der, ja, nach der großen Final Fantasy VII Rebirth Depression.
Wenn das jemand versteht, dann noch du.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich bin auch spieletechnisch gerade ein bisschen lost.
Nuss!
Mal so.
Das, meine lieben Zuhörerinnen, ist eine Referenz an Stardew Valley. Ein Spiel, das Mine in letzter Zeit sehr viel gespielt hat.
Ein Spiel, das mich aus meiner Final Fantasy VII Rebirth Depression rausgeholt hat, war nämlich Stardew Valley. Ich habe mir nämlich nach vielen, vielen Jahren einfach mal aus Spaß nochmal eine Farm aufgemacht, weil ich mir dachte, ja komm, ist nochmal ein bisschen was anderes, weil ähnlich wie du das auch hattest, dachte ich mir bei allen Spielen, die so ähnlich sind, so, ja, aber du bist nicht das.
Du bist nicht das, ja.
Und deswegen brauchte ich was ganz anderes. Deswegen kam Stardew Valley, glaube ich, gerade ganz richtig und das ist ja auch einfach so ein Kopf ausmachen, nicht viel nachdenken, ich pflanze einfach meine Auberginen und mir geht's gut, Spiel. Und dadurch, dass ich viele Jahre jetzt nicht gespielt habe, gab es natürlich ganz, ganz, ganz viele Updates, die ich in der Zwischenzeit verpasst hatte. Mhm. Ich muss dazu sagen, dass ich auf der Switch spiele und es das 1.6 Update leider noch nicht gibt. Und ich weiß auch nicht, wann es das jemals geben wird. Und da gibt es auch noch mal einen ganzen Batzen Neuigkeiten. Also ich bin auch nicht auf dem neuesten Stand der Dinge. Und trotzdem gab es sehr, sehr viel für mich, was ich jetzt neu entdecken konnte. Unter anderem die Insel, die man freischalten kann.
Ja.
Relativ spät im Late Game, sag ich mal. Und da gibt's halt diese Papageien, die halt immer eine Nuss von dir wollen. Und
das war aber immer sehr aggressiv. Alles immer so Caps Lock geschrieben.
Sehr aggressive Birds, die einfach gerne eine Walnuss von dir wollen. Eine goldene Walnuss.
Aber wie findest du denn jetzt diese ganzen Erweiterungen? Weil ich habe ja ganz viele Sachen gesehen. Von Joja Markt wird auf einmal ein Kino oder irgendwie so bis hin zu dieser Insel. War da ja echt mega viel dabei, was ich nicht gesehen habe. Also Skull Cavern kannte ich noch.
Mhm.
Also generell so dieser Bereich, wo man mit dem Bus hinfährt. Und ab da war es ja für mich Neuland, sage ich mal.
Ja, also ich sag mal so, die ersten, ich habe jetzt bestimmt auch nochmal 80 Stunden oder so reingesteckt. Ich sag mal so, dass das Main Game ist zu 90% dasselbe. Es gibt hier und da so ein paar Kleinigkeiten, die ausgebessert sind, angepasst sind, whatever. Und ich glaube, die meisten Sachen, die jetzt neu sind, beziehen sich tatsächlich aufs Late Game. Und ja, da sind auf jeden Fall ein paar coole neue Sachen dabei rumgekommen, die halt einfach über dieses Community Center hinaus nochmal ein bisschen motivieren, weil ich bin halt so eine Spielerin, ich kann mich schon ganz gut bei Stardew Valley mit so alltäglichem Scheiß beschäftigen.
Du hast so eine schöne Farm, ich muss es einmal ganz kurz sagen.
Aber ich bin da jetzt nicht so hardcore, dass ich das jetzt wochenlang machen kann. Also ich brauche schon ein Ziel. Ich brauche schon ein, ich arbeite auf etwas hinaus, auch wenn es 3 Seasons dauert so.
Mhm.
Und sobald ich das halt nicht mehr habe, dann bin ich so, wozu jetzt noch irgendwie? Mhm. Und jetzt hatte ich jetzt noch so ein paar Sachen, die ich hätte machen können, aber die haben mich auch, die waren nicht so tagesfüllend irgendwie, also tages im In-game. Spiel.
Mhm.
Deswegen hat es mich dann auch irgendwann wieder verloren. Aber das war überhaupt nicht schlimm, weil ne, auch diese 80 Stunden oder was ich da jetzt wieder reingesteckt habe, haben sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es gab sehr viele coole Updates und ist einfach, Stardew Valley ist einfach eine gute Zeit.
Ich möchte, dass du dich zu einer Sache öffentlich äußerst.
Oh.
Warum Harvey?
Soll ich dir sagen, warum Harvey?
Aha.
TikTok.
TikTok made me do it.
TikTok made me do it. Weil ich weiß nicht, es gab irgendwann war ich in so einer Stardew Valley Bubble gefangen.
Was mega ist.
Und es gab scheinbar irgendwie so ein Edit von Harvey mit so einem, ich weiß gar nicht, wie man den Musiker ausspricht, Hozier? Mhm. Hozier? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es halt ein Edit mit einem Song von ihm. So eine Harvey Thirst Trap. Und dann haben plötzlich alle angefangen, Harvey zu romancen. Mhm. Ich war so, boah, ich habe bisher immer nur Lea geromanced, weil ich sie cool finde. Sie lebt einfach so im Walde des Künstlers. Ich so, ja klar, warum nicht?
Ja.
Dann dachte ich mir, komm, ich romance immer Harvey, den Arzt. War nicht ganz so geil. Ein bisschen socially awkward.
Ich wollte auch immer, dass du dich scheinen lässt, aber.
Ja, vielleicht mache ich das auch noch, aber ich bin nicht so gut mit Ablehnung. was ich aber scheiße finde an dem, wenn ich irgendwo in der Höhle ohnmächtig werde, der lässt mich einfach trotzdem bezahlen. Du bist mir verheiratet, Bro.
Du bist doch meine Frau, aber ich brauche jetzt wirklich 1600 und die obersten drei Gegenstände in deinem Rucksack von dir. Also anders geht das hier nicht.
Ja, ganz, ganz schlimm. Ganz schlimmer Typ.
Nein. Aber Schatz, ich bin doch deine.
Die Regeln sind die Regeln. Was soll ich der Krankenkasse sagen? Ganz ehrlich.
Ja, ohne Scheiß.
Die wollen die ersten drei Dinge in deinem Rucksack. Ja. Wild. Auf jeden Fall, Stardew Valley ist auf jeden Fall immer eine sehr, sehr gute Zeit. Ich finde es sehr krass, was Stardew Valley immer noch für eine sehr aktive Community hat. Und ich finde das einfach sehr, sehr, sehr schön. Und im Rahmen dessen habe ich mich auch noch mal informiert, wie es denn um das neue Spiel steht.
Der Haunted Chocolatier, oder wie es heißt.
Der Haunted Chocolatier. Und man hat da jetzt auch schon wieder über ein Jahr gar nichts mehr von gehört.
Nee.
Ich glaube, es wird noch einige Jahre dauern. Aber wenn das irgendwann mal rauskommt, dann freue ich mich da auf jeden Fall auch sehr drauf.
Ich finde es crazy. Also ein sehr er wirkt auf mich so ein bisschen wie so ein Mad Scientist.
Mhm.
Nur ist er halt so ein Mad Developer.
Mhm.
Der hat doch letztens so einen Tweet gehabt, wo er meinte, ich werde niemals, never ever, und ihr dürft das screenshotten und gegen mich verwenden, wenn es jemals anders sein sollte, für ein DLC chargen. Ich finde, ein DLC ist nichts, wofür gecharged werden sollte.
Das ist einfach ganz ein guter Mensch.
Und er arbeitet einfach an neuen DLCs für dieses Spiel, aber er soll erstmal sein Neues machen.
Ja. Ich frage mich auch.
Ich frage mich, wie viel Geld er hat.
Ich frage mich, ob sich das finanziell so hält. Also, ich meine, das Spiel ist jetzt auch schon, ich glaube, 8 oder 9 Jahre alt.
Also ich glaube, so ein Port hat schon immer noch mal Leute rangebracht.
Mhm.
Und ich glaube auch, dass so ein neues Update immer wieder neue Leute
ranbringt. Aber das Spiel kostet ja nicht viel. Du kannst es ja für 10, 12 Euro holen.
In Sales wahrscheinlich noch günstiger.
Ja, also das ist mir so, ich weiß nicht.
Ich weiß auch nicht.
Also ich gönn's ihm halt.
Total.
Ich hoffe, er kann sehr gut davon leben.
Ich glaube, alleine durch den Anfangshype kann er schon sehr gut davon leben.
Plus, er hat ja alles alleine gemacht. Er muss es ja auch nicht teilen mit irgendwem.
Ich fand es auch letztens so faszinierend, dass wir auf diesem Geburtstag waren und dann haben wir einfach jemanden getroffen, die für kurze Zeit Weltrekordhalterin in einer ganz ordentlich specific, wer zuerst in einer Gruppe Stufe 50 der Mine erreicht war. Und es ist. Das war für mich so ein.
Da gibt es ganz wilde, spezifische Speedruns. Das ist sehr, sehr faszinierend.
Das war für mich so ein neues Level an Nerdtum. So, wie krass kann man in einem Spiel sein?
Ja, das stimmt allerdings. Aber ich finde das sehr wholesome, muss ich sagen. Also, ich finde, das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Community.
100%.
Und es gibt sehr, sehr viele toxische Communities. Und da ist das schön, dass es so einen kleinen Lichtfleck auf dieser Welt mit Stardew Valley gibt.
Voll.
Ja.
Ich habe, das ist weniger heile Welt, in letzter Zeit aber auch ein paar Anime geschaut, wo ich mal so was reinwerfen wollte.
Mhm.
Ich empfehle gerne ein paar Anime.
Ja.
Habe ich lange nicht mehr gemacht. Wir hatten damals unseren wundervollen Anime-Podcast, der existiert jetzt schon seit einiger Zeit nicht mehr. Habe ich ja damals aufgehört. Weil ich bei KSM angefangen habe, kann man ja ganz ehrlich sagen.
Ja.
Aber das hat mich natürlich nie davon abgehalten, Anime auch weiter zu gucken.
Und jetzt bist du so, I am free, ich kann sprechen.
Und da wollte ich einfach mal so ein paar Sachen mitgeben, die ich interessant fand in letzter Zeit. Ich mache jetzt nebenher mal Crunchyroll auf, weil alle Sachen bei Crunchyroll liefen. Ich habe auch den Film Blue Giant hier, der von meinem alten Arbeitgeber erschienen ist, muss sagen, wundervoller Film, unfassbar kreativ, gelöst ganz viel in mir aus, was auch einen La La Land und Co. Auslösen, nämlich so dieses, Mensch, wie kreativ Leute sind, wie kreativ auch Dinge sein können, in dem Fall eben Jazzmusik. Ganz toller Film, den ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr krass empfehlen kann. Aber das nur so am Rande. Ich bin so ein bisschen mit dem Mainstream gegangen. Also eine Serie, die ich sehr krass fand, die mir sehr, sehr, sehr gut gefallen hat, ist Shangri-La Frontier. Ich habe schon ganz oft davon gehört, als ich noch bei KSM war, weil der Mann war, der ist ja, oder der erscheint ja immer noch bei Ultraverse. Und mein zauberhafter, ehemaliger Branchenkollege Antu ist ja dessen Redakteur. Und er hat immer so positiv davon erzählt und auch immer, wie gut er ankommt und so. Und jetzt verstehe ich's. Shangri-La Frontier ist im Prinzip Sword Art Online, aber in geil. So wie man sich das vorstellt. Also es ist so ähnlich wie bei Sword Art Online. Du ziehst dir so eine VR-Brille auf und dann bist du in dieser Welt und spielst diesen Charakter. Nur, dass du halt hier nicht drin gefangen bist, sondern der lockt sich auch ganz normal wieder aus. So, und er ist halt so, er ist halt wie so ein Souls-Spieler. Der ist richtig krass, nur dass er halt immer so Buggy-Spiele spielt und deswegen ist er sehr, sehr krass, was Reflexe und sowas angeht. Er stattet alles auf Geschwindigkeit, hat keine HP, ne, will nicht getroffen werden, aber darf halt viel Crit-Damage und sowas machen. Und das ist so cool einfach mit anzusehen, wie er mit seiner Vogelmaske equipped das macht, was ich so gefühlt gerade so ein bisschen bei Elden Ring habe. So, er geht irgendwo hin und auf einmal ist ein besonderes Szenario und es passieren so Dinge, die, wo man sich vorstellen würde, boah, das passiert doch nicht wirklich in Spielen, oder? So, das habe ich gerade so ein bisschen bei Elden Ring, wo so, oh, das, ich dachte, das passiert nur in Anime und das ist so ein bisschen gefühlt der Next Step, wo es sich hoffentlich irgendwann hinentwickelt. Und es ist einfach wirklich so, für Leute, die Videospiele lieben, ist es eine richtig geile Serie, weil es so ganz viele Elemente sehr gut aufgreift, einen gewissen Witz hat, aber trotzdem so, gerade wenn es an die Bosskämpfe geht, so intens auch ist, dass man wirklich jedes Mal mitfiebert. Und dazu ist es auch noch wahnsinnig gut animiert, hat auch eine echt gute deutsche Synchro bekommen, muss ich dazu sagen. Also insgesamt einfach wirklich toll. Shangri-La Frontier.
Klingt auf jeden Fall gut.
Voll.
Kann ich nichts zu sagen.
Ähnliche Richtung und auch ähnliche Background-Story zu dem Anime ist Solo Leveling. Solo Leveling auch wieder Antu, wieder Ultraverse, wieder darüber gehört und hat auch wieder diese Videospielelemente. Also es ist auch wieder eine Geschichte, die davon geprägt ist, aber es ist eher so eine Reverse-Isekai, sprich, es sind einfach Menschen erwacht und die hatten auf einmal Fähigkeiten, die hatten aber dann so ein gewisses Power-Level und das ist wie es ist. Wenn du erwachst und dann bist du ein B-Level-Heiler, dann bist du ein B-Level-Heiler und du kannst nichts daran machen. Du kannst weder stärker noch schwächer werden, deine Klasse wechseln, whatever. Und unser Hauptprotagonist, ich guck mal gerade, ob hier irgendwo sein Name steht, weil ich bin super schlecht mit Namen, Yinwu. Yinwu ist ein E-Rang, das Schlechteste, was geht. Der hat keine Kraft, der hat keine wirkliche Klasse, der hat einfach ein ganz schlechtes Schwert. Das jedes Mal, wenn er in den Dungeon geht, unfassbar verletzt, macht es aber, um seine Schwester mit Geld zu versorgen, damit die sich um nichts kümmern muss und so, weil Mutter krank und etc. Er geht in einen Dungeon mit einer Gruppe, die alle viel stärker sind, und dann gibt es hinter dem Dungeon noch einen zweiten Dungeon. Und darin ist eine Art Gottheit, die sitzt auf so einem Thron. Und er mit seinem, ich nenne es mal Intellekt, er hat so eine gewisse Auffassungsgabe, hat einfach so ein paar Dinge gecheckt, die passiert sind, hat sich aufgeopfert, um andere zu retten, wurde quasi getötet und durch dieses Töten ist er in seiner eigenen Welt wieder erwacht und hat quasi als einziger Mensch überhaupt eine Art Videospielsystem. Er hat Daily Quests, für die kriegt er Items, er hat ein Inventar, er levelt auf, kann Statpoints verteilen und wird dadurch immer stärker. Das heißt, er ist innerhalb dieser Welt mega, mega besonders. Und einfach zu sehen, wie die Welt auch dann auf ihn reagiert und wie er natürlich dann so Gegner, die er am Anfang nicht schaffen konnte, wie ich in Elden Ring, auf einmal schafft, ist auch richtig cool, ist auch sehr cool animiert, also Solo-Leveling ähnlich wie Shangri-La Frontier, beides zwei Serien, die ich so krass empfehlen kann, weil die so, so, so gut sind, also wer
ist, ja,
so. Wer schon mag und gerade solche mit Videospielelementen, diese zwei Serien auf jeden Fall gucken.
Ist Solo-Leveling eine koreanische Produktion oder genau. chinesische?
Ja, ist auch koreanisch, genau.
Aber das basiert heißt auch Mann, koreanisch?
Weil Shangri-La Frontier ja auch ein Mann auf einem Mann war, okay. basiert. Also beide.
Okay. Genau. Aber ist der erste, ist das ein japanischer Anime, der auf einem koreanischen...
Achso, es sind beide, beide. Sind okay. beides quasi Anime, also ja, japanisch okay. produziert, mhm, basieren aber eben auf...
Koreanisches Quellmaterial genau. sozusagen. Okay, ja, spannend.
Also so krass, wirklich. Ja, so cool. viel Ebenen, so krass.
Zwei sehr ähnliche Richtungen auf jeden Fall.
Ja, total. Also ich habe auch noch andere, ich habe versucht wieder in Mushoku Tensei, Jobless Reincarnation wieder reinzukommen. Mhm. Ich finde nicht wieder rein. Die Serie an sich war cool, sah optisch cool aus, aber ich finde überhaupt nicht mehr den Anschluss, was ein bisschen schade ist.
Schaust du noch Spy Family?
Ja, wollte ich gerade sagen. Habe ich auch versucht, wieder reinzukommen. Habe so ein bisschen beim Kochen ab und zu gesehen. Aber auch da habe ich so ein bisschen den Anschluss verloren.
Hm. Ich kann dir mal kurz erzählen.
Ich wollte gerade sagen, ich habe nämlich hier noch eine Sache stehen.
Was denn? Was hast du da noch stehen?
Yuri on Ice.
Ach so, willst du es noch gucken?
Nee, aber ich dachte, du kannst was drüber erzählen, weil so. Ich habe es immer sehr elegant ja. gedodged.
Das ist ja jetzt schon eine Weile her, dass ich das geguckt habe, aber Yuri on Ice habe ich ja endlich nach Jahren mal nachgeholt, so weil ich das irgendwie immer sehr, sehr interessant und spannend fand und es hatte ja auch seinen krassen Hype vor, keine Ahnung, 7 Jahren oder so.
Oh, ich glaube sogar fast schon noch länger.
Ja, wahrscheinlich.
Weißt du, aus welchem Jahr das ist?
Bestimmt 2016 oder so.
Ich google das kurz.
Ich weiß auf jeden Fall noch, dass das zu einer Zeit war, wo ich sehr viel Bahn gefahren bin und in der Bahn hast du ja immer das Deutsche Bahn Wi-Fi und das heißt ja Wi-Fi on Ice. Mhm. Und ich habe mir jedes Mal gedacht, das klingt wie Yuri on Ice. Ja, deswegen habe ich mir gerade gedacht, das muss eigentlich so lange her sein.
Es ist wirklich 2016, das ist ein Fakt.
Ja, ja. Spannend. Genau, ich habe Yuri on Ice endlich mal nachgeholt. Ist ja ein schöner, kurzer, knackiger Anime mit 8 Folgen oder 10 Folgen oder sowas, also wirklich sehr, sehr kurz. Aber sehr, sehr, sehr viel Liebe dafür, muss ich sagen.
Wie geht nochmal das Intro?
Jetzt werde ich das nicht singen.
Kannst du summen?
Nein. Wir spielen das jetzt ein.
Nein, das tun wir nicht.
Auf jeden Fall wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner Anime. Der mir meiner Meinung nach fälschlicherweise immer sehr als Boys Love Anime verkauft wurde. Aber ich finde, die Boys Love spielt gar nicht so eine krasse Rolle. Also es ist schon Teil der Geschichte und es hat auch so seinen Charme, sage ich mal. Mhm. Aber ich finde halt, es geht halt trotzdem hauptsächlich um den Eiskunstlauf und das finde ich halt so cool. Mhm. Also ich muss sagen, Eiskunstlauf, richtig nice.
Ja.
Das ist schon wirklich sehr, sehr cool und es ist sehr, sehr schön animiert.
Gibt es jetzt bei den Olympics, gibt es da Eiskunstlauf?
Nee, weil es sind ja Sommerspiele.
Ah, okay.
Sobald es wieder Winterspiele gibt, wird Eiskunstlauf geguckt.
Bist du dabei?
Auf jeden Fall. Ich bin dabei im
Stadion?
Ja.
Es gab doch sogar mal so einen Yuri on Ice Auftritt, oder?
Ja, ja, klar. Es gab einmal einen, der quasi aus dem Anime ist. Und dann gab es, glaube ich, mal irgendwann bei irgendwelchen Olympischen Spielen war quasi die Eröffnung, das Yuri on Ice Opening, wenn das ich mich richtig so erinnere. Geil. Aber es gab ja auch schon Sailor Moon und was weiß ich. Also da gibt es ja die kreativsten Sachen. Ich glaube, es gab sogar schon mal Attack on Titan oder so. Ja, das finde ich auch immer sehr, sehr cool. Und ich meine, es ist wirklich extrem cool produziert, schön gezeichnet, schöne Charaktere. Es ist so gar nicht anstrengend, das ist einfach nur wholesome.
Ich liebe es.
Das finde ich sehr nice. Ich bin sehr, sehr traurig, dass es keine zweite Staffel gibt. Die wurde irgendwann mal gecancelt. Dann sollte es einen Film geben. Der wurde erst vor kurzem gecancelt. Und das finde ich sehr schade, weil ich glaube, auch Yuri on Ice hat seine Fanbase.
Voll.
Und ich würde mir wünschen, dass das vielleicht irgendein anderes Studio irgendwann mal übernimmt, weil das ist ja von MAPPA auch.
Mm.
Und die waren dann irgendwann an anderen Sachen busy. Interessiert.
Ja, kleiner Funfact zu Yuri on Ice. Es gab mal eine Synchro-Version. Ich weiß nicht, ob es Englisch war oder so. In irgendeiner Sprache auf jeden Fall. Und die war wohl so schlecht und die hat den Machern so schlecht gefallen, dass kein anderes Land mehr diese Serie synchronisieren durfte.
Durfte?
Ja. Und deswegen gibt es Yuri on Ice auch fast nirgendwo so zu kaufen, weil es diese Synchrofassung einfach nicht gibt.
Das ist ja so schade. Das ist
crazy, ne?
Krass. Das ist ja so, wie wenn ein Geschwisterteil ist bei den Eltern verkackt und alle haben Hausarrest.
Ja.
Das ist ja richtig unfair.
Voll.
Ja. Nee, also Jury und Eis kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, aber das Ding hat man an 2 Tagen durchgeguckt. Also das ist keine große Sache.
Ich finde das so schön, wie selbst in so im Loch, nicht im, so im Loch.
Im Jahr.
Es ist ja nicht so, dass wir dann rumhängen und nur chillen. Mhm. Wir sind ja immer irgendwas am Gucken oder irgendwas am Machen.
Ja.
Selbst wenn keine Videospiele da sind. Ich finde, das vergisst man immer so oft, wenn man diesen Podcast hört und vielleicht hat man dann nur so ein Spiel, über das man reden kann. Aber in der Zeit hat man 3 Serien geguckt.
Das stimmt. Man ist immer irgendwie beschäftigt mit irgendwas.
Voll.
Weil wir sind aufmerksamkeitsgestört und müssen uns ständig beschallen und können nicht mal 5 Minuten allein mit unseren Gedanken bleiben.
So.
Schön, ja. Was ich auch noch geguckt habe, ist, ich bin der totale Internet-Explorer. Ich komme hier nur mit so alten Kamellen um die Ecke. Suzume.
Ja, aber darum geht's ja auch hier, muss man sagen.
Ich habe endlich Suzume geguckt.
Ah, oh, der Stuhlfilm.
Der Stuhlfilm, über den du dich immer so ein bisschen lustig gemacht hast. Ja. Und ich muss wirklich jetzt sagen, komplett zu Unrecht. Ja? Also,
muss ich ihn gucken?
Dieser Film hat mich so hart berührt und ich fand den so, 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 so schön und hat mich wirklich zu Tränen gerührt auch.
Muss ich ihn gucken?
Ich finde, du solltest ihn auf jeden Fall gucken. Also ich meine, Your Name ist natürlich auch, ne, da hat wahrscheinlich jeder und dessen Hund schon geguckt inzwischen. Mhm. Das ist aber auch wirklich ein super, super, super Film. Der danach, der Weathering With You, hat mir nicht gut gefallen, gar muss ich nicht. Leider sagen. Mhm. Ich finde, der hat sich angefühlt wie so Your Name auf Wish bestellt.
Und ich glaube, er ist auch schuld daran, dass ich Suzume noch nicht geguckt habe.
Wahrscheinlich, weil ich habe auch ganz lange Suzume deswegen nicht geguckt, weil ich mir so dachte, ne, also ich glaube, das hat vielleicht so ein bisschen seine Magie verloren.
Wie würdest du, bevor du was zu dem Film sagst, ganz kurz vorab einranken in die Shinkai-Hierarchie?
Würde ich Suzume auf Platz 2 packen.
Nach Your Name?
Ja.
Und sowas wie 5 Centimeters per Second.
Würde auf Platz 3 kommen.
Okay, spannend.
Ja, Suzume fand ich wirklich, wirklich sehr schön. Also ich möchte auch gar nicht so krass ins Thema eingehen, weil, ich meine, du kennst ja, glaube ich, den Plot so grob nochmal, weil sie ja...
Ich weiß nur, er verwandelt sich in einen Stuhl.
Genau.
That's all I know.
Der männliche Protagonist verwandelt sich in einen Stuhl und sie, also Suzume selbst, muss dann halt... aus irgendeinem Grund verschiedene Portale in Japan schließen, aus denen halt so ein Dämonenbiest kommt. Und ich möchte gar nicht weiter darauf eingehen, weil der ganze Film hat ein grundlegendes Thema, das sich erst gegen Ende so richtig kristallisiert.
Also man weiß es nicht vorher?
Es gibt Hinweise.
Aha.
Es gibt ganz, ganz, ganz viele Hinweise. Und ich habe es relativ schnell gecheckt, aber ich glaube, es gibt einen Moment gegen Ende des Films, wo du es allerspätestens checkst.
Mhm.
Und das hat mich richtig krass getroffen, muss ich sagen. Also das fand ich wirklich sehr emotional und schön gemacht. Und ich glaube, das ist ein Film, der vielen Leuten, gerade in Japan, nicht leicht fällt zu gucken. Und
Gott, ich bin so gespannt.
Ist aber wirklich ein sehr schöner Film. Also kann ich wirklich sehr empfehlen. Okay. Solltest du schauen.
Ja, mache ich. Boah. Aber ist es sowas wie...
Nee. Ich werde nicht darauf antworten. Du kannst fragen, aber ich werde nicht darauf antworten.
Ist es was auf sie persönlich zutrifft oder was auf alle Japaner zutrifft? Was? Weil du das gerade so erwähnt hast.
Was auf alle Japaner zutrifft oder auf viele.
Hm.
Ich will nicht weiter darüber reden. Sonst kommst du noch drauf.
Ich habe auf jeden Fall eine Vermutung. Okay, krass. Nimm ich mit. Muss ich ganz ehrlich sagen, nimm ich mit.
Solltest du dir einfach mal anschauen.
Ich gehe hier in diesen Podcast rein, um Leuten Empfehlungen mitzugeben und gehe selber mit einer raus.
Das war mega.
Ja, Win-Win.
Ja, ansonsten, ne, wie gesagt, es ist das Nicht-Sommerloch. Ich konsumiere aktuell gar nicht so mega viel. Ich schaue jetzt gerade zum ersten Mal Sex and the City.
Du hast aber auch Bridgerton gesehen.
Oh.
Ich hab eine Frage zu Bridgerton. Ich habe ja auch die ersten 2 Staffeln mitgeguckt und dann bin ich ja so ein bisschen raus gewesen, weil da kam ja noch diese Queen Charlotte-Serie.
Queen Charlotte, fantastische Serie.
Und jetzt kam Season 3. Und
Bridgerton.
Season 2 war für mich schon so... Ist halt nicht Season 1.
Krasse Aussage.
Ja, aber damals war das halt noch so krass. Es war so Gossip Girl mit klassisch angehauchten Popsongs und alles irgendwie ein bisschen fancy.
Es ist weiterhin genau das.
Ja, aber irgendwie, seit man weiß, wer Lady Whistledown ist, hat es für mich ein bisschen rausgenommen. Und
nicht unbedingt.
Es war so, die Idee war ja schon bekannt von der Serie. Für mich war
ja,
das
aber darum
so,
geht es ja auch nicht in der Serie. Nee, es geht ja nicht in der Serie darum, rauszufinden, wer Lady Whistledown ist.
Nein, also für mich war so, dass die Idee und das, was hinter der Serie stand, war für mich so, oh, das ist cool. Mhm. Und dann ist es, kam Season 2 und es war so, jo, okay, ist dasselbe nochmal, ist immer noch cool, aber ist halt dasselbe nochmal.
Aber es ist ja nicht unbedingt dasselbe nochmal. Ich meine, es ist natürlich im Grunde genommen eine Liebesgeschichte, die da pro Staffel erzählt wird. Genau. So. Aber ich meine, das sind ja komplett unterschiedliche Herangehensweisen gewesen.
Ja, aber es gab so der reine Aufbau.
Vielleicht
und
bist du einfach nicht so der Romance-Mensch.
Ich bin auch voll der Romance-Mensch. Ja, aber irgendwie, also für mich hat es irgendwie nicht mehr so krass abholen können. Das ist einfach nur das, was ich sagen wollte. Und deswegen finde ich es ganz spannend, dass du sowohl in Queen Charlotte wie auch jetzt in Season 3 reingegangen bist, auch mit einer Vorfreude. Also das hast du ja selten, dass du so sagst, oh krass, ich freue mich, dass das und das erscheint. Mhm. So.
Ja, also Staffel 2, ganz kurz darauf zurückzukommen, fand ich extrem gut. Also es hat mich wirklich komplett abgeholt, hat mich auch mehr abgeholt als Staffel 1. Was auch daran lag, dass Anthony sehr ansehnlich ist. Und Queen Charlotte war dann auch nochmal sehr, sehr gut, noch sehr emotional, auch, hat mich auch zu Tränen gerührt. Und Staffel 3 hat mich leider sehr enttäuscht. Also Staffel 3 war leider nicht so gut. Also ich habe gelesen, dass Staffel 3 auch eine neue irgendwas hat. Dialogregie oder irgendwie sowas. Also irgendwas ist anders
ein
in der Produktion.
Mhm.
Und das hat man leider auch irgendwie so gemerkt. Also es gab sehr, sehr, sehr viele Punkte, die ich nicht gut exekutiert fand. Und ja, bin leider ein bisschen enttäuscht. Und ich habe auch nicht so richtig verstanden, weil die Staffel war in zwei Teile geteilt. Aber das war nur so eine Pause von 4 Wochen, wo ich mich dann so gefragt habe, warum dann? Also weil in der Zwischenzeit wird ja nicht noch irgendwas zu Ende geeditet worden sein.
Damit die Leute 2 Monate bei Netflix bleiben.
Wahrscheinlich.
Nicht 1 Monat.
Also das ist das einzige Grund, den ich mir erklären kann, weil es storytechnisch und ich glaube auch produktionstechnisch kein, also das erklärt sich mir nicht und es hat halt total diesen Flow aus der Geschichte rausgenommen, finde ich. Also
ja, also ich bei sowas denke ich mir halt immer, ne, das hat wahrscheinlich sowohl diese Sales-Gründe wie aber auch Marketing-Gründe.
Einfach,
weil wenn
du länger die Trommel trommelst sozusagen.
Ja, also A, du hast länger Zeit, die Trommel zu trommeln und B, auch sowas wie Presse greift es natürlich dann nochmal auf.
Klar.
Die zweite Hälfte von Bridgerton ist jetzt da.
Ja, klar.
Dann hast du das 2-mal drin und nicht nur 1-mal.
Ja, das stimmt schon. Aber ich fand es ein bisschen blöd und ne, ich will jetzt auch gar nicht so krass auf Inhalte eingehen, die ich doof fand. Aber ich fand einfach vor allem das Staffelfinale, in dem auch vor allem etwas zum Thema Lily Whistledown befasst wurde, nicht gut gehandelt irgendwie. Ich fand die Entscheidungen sehr komisch, die da getroffen worden sind.
Schmälert das denn deine Vorfreude auf die nächste Staffel?
Ein bisschen.
Ja?
Ja, ein bisschen.
Ja, fühle ich. So geht es mir auch bei sowas immer.
Ich habe so ein bisschen, immer so Angst bei sowas, dass so der Moment vorbei ist, weißt du?
Voll.
Und man hat das einfach genossen und dann will man es aber auch nicht so zu Ende melken. Ja.
Ich habe in letzter Zeit so ein bisschen ein Faible für Kochsendungen. Weil mich, bei was war das denn? Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Auf jeden Fall habe ich bei Prime eine Werbung angezeigt bekommen von Star Kitchen. Ich war so,
Das war, ich habe irgendwas auf Prime geguckt. Und dann kam immer wieder diese Werbung.
Was war das denn?
Was habe ich denn mal geguckt?
Was hast du geguckt? Auf jeden Fall hat mich das immer so ein bisschen angesprochen. Ich war so, ich sollte da mal reinschauen. Und im Prinzip, du hast es gefunden.
Ich weiß es
wieder. Was war's?
Oh, ich hab Maxton Hall geguckt.
Maxton Hall?
Ja, das ist diese deutsche Produktion von dieser Save Me Buchreihe von Mona Kasten. Diese Geschichte über so ein, ich glaube, Highschool-Pärchen, so ein bisschen Enemies to Lovers mäßig.
Ja, ich erinnere mich.
Oh, ganz kurz 2 Sätze dazu.
Ja, bitte.
Fand ich ganz schlimm. Also, ne, ich weiß, dass die Buchreihe krass gehypt ist und sowas und ich weiß auch, dass viele Leute irgendwie geguckt haben und ich war sehr, komm. Ich fand es gar nicht schlimm, dass es eine deutsche Produktion war. Das ist ja immer so ein bisschen dieses Cringe-Ding. fand ich richtig gut produziert und alles. Die Schauspieler waren auch richtig gut. Aber boah, die Geschichte hat mich so gar nicht abgeholt. Und ich habe mir die ganze Zeit nur so gedacht, so, boah, vor 15 Jahren hätte mich das vielleicht abgeholt, aber irgendwie habe ich es nicht so gefühlt. Also ich fand es leider nicht so gut. Ja, ganz kurz dazu. Ja,
und ich habe das schon komplett verdrängt. Ja, also das habe ich auch ein bisschen mitgeguckt.
Ja, das war, aber hat dir auch nicht so gefallen, ne?
Nee.
Aber eigentlich kann ich es ganz gut so, ich sag mal, Teenager-Content konsumieren.
Ja, ich mag das ja auch mega.
Aber irgendwie hat es nicht den richtigen Nerv getroffen bei mir.
Es ist halt, das hat wieder so diesen Vibe deutsche Produktion gehabt.
Ich fand das gar nicht so schlimm. Doch. Also ich fand die Produktion, also am Anfang hat man so ein bisschen gecringed, aber man ist relativ schnell reingekommen. Und es gibt auch wirklich richtig gute deutsche Produktion. Aber irgendwie hat es nicht den richtigen Nerv getroffen. So storymäßig. Das war so richtig, es war so alles so, es war dramatischer, als es hätte sein müssen. Also das Thema war nicht so dramatisch. Und es wurde aber ein riesen Ding draus gemacht.
Ja.
Das fand ich ein bisschen komisch. Ja, während ich das geguckt habe, kam Werbung für
immer,
Star Kitchen.
Immer und immer
und
wieder.
Und deswegen hast du Star Kitchen geguckt.
Und deswegen habe ich das gesehen. Und diese Serie ist im Prinzip eine Doku-Reihe, die 3, 4, 5 KöchInnen begleitet, die von Tim Raue, einem Koch mit 2 Michelin-Sternen, und ich habe gerade mal parallel so ein bisschen was zu ihm offen.
Heißt es wirklich Michelin?
Ja.
Okay, ich dachte, ich habe immer Michelin gesagt.
Ich auch.
So wie das Michelin.
Aber es ist halt französisch.
Oh.
Er hat in der Gaul und Million Wertung, wie auch immer, oh, whatever, 19,5. Auf jeden Fall, der krasse Fact an ihm ist, auf der Liste der World's 50 Best Restaurants, World, ist er auf Platz 31.
Krass.
Und das finde ich schon insane. Also dieser Typ ist einfach einer der besten Köche auf der Welt. Und er kommt einfach so aus Deutschland. Ja, und er begleitet die auf jeden Fall, hilft denen so teilweise einen Stern zu halten, einen Stern zu bekommen, beziehungsweise geht zu denen hin, berät die so ein bisschen, die erzählen. Es ist eigentlich sehr krass story-focused auf die KöchInnen selbst. Und da lässt sich auch noch eine zweite Serie, die ich gerade angefangen habe, mit rein reinfädeln, nämlich Chef's Table, die ich auf Netflix parallel gucke. Das heißt parallel, die gucke ich jetzt und Star's Kitchen habe ich davor gesehen. Und beide machen das ein bisschen ähnlich. Also beide haben eben, es geht gar nicht so krass ums Kochen, was ich schade finde, weil ich das eigentlich sehr mag. Sondern es geht vielmehr um die Menschen dahinter. Wie ist deren Werdegang gewesen? Was für eine Küche verfolgen sie? Was steckt hinter den Rezepten? Worauf achten sie beim Kochen? Und das ist mega interessant und beide Serien machen es total gut, eben diese Geschichten einzufangen. Hier natürlich immer noch mal so ein bisschen moderiert durch diesen Tim Raue. Bei der anderen Serie ist es wirklich ganz krass fokussiert auf die Leute und auf ihre Narrative. Aber es ist ganz, ganz, ganz faszinierend, einfach diesen Menschen zuzuhören. Und da war einer beispielsweise, der sagt, ich koche nur vegan. Alles in meinem Restaurant ist vegan. Und dann erzählt er auch von den Herausforderungen, die es mit sich bringt, wenn man halt nur vegan kocht und so. Und er hat beispielsweise auch immer seinen Gästen, du hast dann einen ganz kleinen Raum gehabt und er hat seinen Gästen immer erzählt, was jetzt kommt, was das Besondere an dem Essen ist und sowas. Und da ist er beispielsweise hingegangen und hat gesagt, warum machst du das? Du musst nicht alles erklären. Du brauchst nicht nochmal ein Side-Dish, weil das Dish an sich ist schon so speziell und so krass und so ein Side-Dish lenkt nur noch mal davon ab. Und das ist so interessant, diesen Blick auf Essen zu bekommen, wie man ihn selber gar nicht hat. Und vielleicht sind diese Serien auch Grund dafür, dass ich meinen Patisserie-Arc gestartet habe. Vielleicht.
Vielleicht. Ich glaube, in dir drin steckt einfach ein tief sitzender Wunsch, eigentlich Koch zu sein.
Wirklich.
Aber ich glaube, Koch sein ist echt kein leichter Job.
Ist, glaube ich, ein Knochenjob.
Ja.
Glaube ich auf jeden Fall.
Ich glaube auch generell, die Gastrobranche ist wirklich schlimm hart. Also
ich glaube auch. Und ich glaube, diese Serien, die ich geguckt habe, das ist ja alles nur aus Frustration. Weil ich eigentlich schon lange The Bear Season 3 gesehen haben wollte. Und die ist einfach noch nicht bei uns verfügbar.
Wann ist sie denn verfügbar?
Simultan-Release, Leute!
Wann ist sie denn verfügbar?
Jetzt im August erst.
Frechheit.
Es ist wirklich, ich finde es wirklich krass, weil die ist eigentlich schon seit Juni Ende Juni, glaube ich, released oder Anfang Juni. Auf jeden Fall schon länger.
Läuft das auch auf Prime?
Nee, das läuft auf Disney Plus.
Stimmt.
Und ich habe extra Season 2 nochmal gesehen, weil ich war so, yes, komm, jetzt bald geht's los. Und dann launcht die Serie. Ich sehe überall TikToks. Nicht bei uns verfügbar. Und es hat mich so hart frustriert.
Ich wünschte so hart, wir hätten jetzt so ein VPN-Sponsor, wie diese ganzen YouTuber jetzt sagen. Und wenn ihr The Bear gucken wollt, dann habt ihr jetzt einen Code von NordVPN.
Ja, das wäre
der beste Moment.
Mensch, das wäre Storytelling
aber ja,
und
theoretisch hättest du es ja auch über ein VPN gucken können.
Aber, ja, aber das ist ja auch nur so halb legal, würde ich sagen.
Ich glaube, das ist legal.
Ist das so? Weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall, wie du schon sagst, ich merke, wenn ich sowas gucke, immer den ganz krass intrinsischen Wunsch, dass ich total gerne Koch wäre. Und dass ich aber auch einfach gerne gut kochen wollen würde. Ich glaube, ich koche nicht schlecht, aber ich glaube, ich würde es besser können wollen. Also wenn ihr mir eine Freude machen wollt, schenkt mir einen Kochkurs.
Ja.
Ich habe heute noch einen Kochkurs gefunden, wo man was über Soßen lernt und ich war so.
Das ist der most random shit ever.
Das ist jetzt leider an einem Datum, das ein bisschen schwierig ist für mich, aber ich würde das sofort machen. 150 Euro, ich glaube 3,5 oder 4,5 Stunden nur was über Soßen lernen, ich werde es machen.
Es tut mir leid, dass ich das jetzt sagen muss, vielleicht bricht dir das ein bisschen das Herz, aber ich finde Soßen sind so ein unwichtiger Teil eines Essens.
Oh, Mine, die Soße ist mit das Wichtigste am Essen. Nee, eine gute Soße. Nee. Gut platziert, nicht überschwemmt, einfach nur gut platziert.
Ja, so. Aber nicht alles braucht eine Soße. Also es gibt so viele Sachen, die schmecken auch so gut, wenn man sie richtig würzt.
Du kannst es nicht, ja, gut würzen, bin ich voll bei dir, aber so eine Soße, die ist immer noch so der Feinschliff. Das
Ich glaube, wir müssen uns kurz mal daran erinnern, dass wir immer noch ein Gaming-Podcast sind und wenn du jetzt nicht gleich anfängst, über Cooking Mama zu sprechen, dann muss ich leider das Thema wechseln.
Okay. Nein, heute ist ja die große Potpourri-Folge, die große Heute-reden-wir-über-alles-Folge und da darf man auch mal übers Kochen reden, da darf man auch mal über Star Kitchen reden.
Ich würde gerne noch ein kleines Spiel einschmeißen,
Ich habe auch noch ein Anime. Soll ich den zuerst reinschmeißen, bevor du dein Spiel... Komm.
Hau den Anime aus deinem System raus.
Ich habe nämlich auch Kaiju No. 8 gesehen.
Mhm.
Krasser Hype-Titel. Super viele, bei Manga Plus super viele Reads auf die Manga und so. War nicht verwunderlich, dass der kommt. Und ich wollte dich dazu was fragen.
Mhm.
Wie stehst du dazu, wenn du einen Anime siehst, dass du das Gefühl hast, keine Ahnung, ob das Fakten sind, aber wenn du das Gefühl hast, der ist von anderen Titeln inspiriert und hat sich Elemente aus, also ist quasi wie so Frankensteins Monster, weil aber viel positiver, weil es ganz viele Dinge nimmt aus anderen Sachen und so eine Mischung aus vielem ist.
Habe ich immer ein bisschen Bauchweh mit.
Mhm.
Weil ich immer, ich glaube einfach, und das gilt ja für jegliche Bereiche des Konsums, der Medien, der Geschichten, alles inspiriert sich ja gegenseitig. Also man kann sich ja heutzutage fast nichts komplett Neues mehr ausdenken, was nicht von irgendwas inspiriert ist. Und viele der Geschichten, die wir heute konsumieren, basieren auch auf Geschichten, die viel, viel, viel älter sind. Es gibt doch auch diese Theorie, dass es irgendwie nur 4 Geschichten gibt und dass jede Geschichte in eines von diesen 4 Rastern reinfällt. Ja. Von daher, eigentlich darf man nicht so streng damit sein. Aber ich finde, wenn doch die Inspiration sehr deutlich ist, finde ich es immer ein bisschen blöd.
Weil Kaiju No. 8 ist für mich so ein bisschen My Hero Academia meets Attack on Titan.
Mhm.
Weil du hast zum einen, die Welt ist theoretisch eine ganz normale, nur wird sie bedroht von sogenannten Kaijus.
Mhm.
Unser Protagonist ist jemand, der diese Kaijus eigentlich entsorgt, nachdem sie von einem Corp-Mitglied oder eine Art Einheit, sage ich mal, umgebracht wurde, ist er einfach so ein Tatortreiniger, sage ich mal.
Mhm.
An sich erstmal was Neues. Ja, aber diese Welt, wie gesagt, wird von diesen Viechern bedroht. Die sind alle riesig groß, haben spezielle Fähigkeiten, also so ein bisschen wie die Titans. Unser Protagonist innerhalb der ersten Folge, glaube ich, kriegt so einen Parasiten. Der ist auf einmal vor seinem Krankenbett, geht in ihn rein, er verwandelt sich in Kaiju. er selber wird zum Kaiju. Genau wie Eren zu einem Titan wird.
Spoiler.
Ja. Get alive. Und da sind schon die krassen Parallelen. Und dann geht er, also sein großer Traum ist es halt, Teil dieser Corp zu werden, also Teil dieser Einheit zu werden, die gegen die Kaiju kämpft. Er hat es immer und immer wieder probiert, aber nie geschafft. Durch seine Kaiju-Kräfte schafft er es aber jetzt, Teil dieser Truppe zu werden. Und das ist so ein bisschen der My Hero Academia-Part, weil er ist jetzt in so einer jungen, aufstrebenden Truppe, alle Neulinge, alle lernen gerade, wie man ein gutes Core-Mitglied wird. Und er lernt auch so ein bisschen mit seiner Kraft umzugehen und mit seinen Fähigkeiten umzugehen, sich teils zu verwandeln, damit er nicht seine ganze Power einsetzt, damit die anderen nicht merken, dass er ein Kaiju ist, weil er versucht, das ja geheim zu halten. Und es hat so ganz viele Elemente, die zwei aber eben ganz prominent, die so krass inspiriert wirken. Das hat mich im ersten Schritt, hat mich das ein bisschen abgefuckt und ich war so, boah, das ist so uninspiriert. Aber je weiter ich geguckt habe, desto cooler fand ich es dann. Also es hat dann am Ende trotzdem für mich den Funken übersprühen lassen und für mich in einer gewissen Form funktioniert. Aber es hat einen Moment gedauert, weil ich glaube, wenn es nicht gut gemacht ist, nervt es mich. Wenn ich das Gefühl habe, dass es nicht kreativ genug ist. Genau anders, ich habe ja Blue Giant eben mal erwähnt, diese Kreativität kann mich ja genauso mega catchen. Also ich glaube, Kreativität und das Gefühl von Kreativität ist für mich so ein entscheidender Faktor, ob ich etwas gut oder nicht gut finde.
Kann ich komplett nachvollziehen, was du meinst. Ich bin ja auch ein großer Verfechter von, man muss es fühlen. Also manche Dinge klingen auf dem Papier total gut, aber holen dich einfach nicht ab. Und manche Sachen, da bist du so, klingt wie ein Abklatsch von XY.
Aber bist du?
Aber dann funktioniert es doch ganz gut.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich fand es eigentlich, es war eine coole Serie, es hat mega Spaß gemacht, die erste Staffel jetzt zu sehen. Und wenn ich sage, das hat Attack on Titan Vibes und My Hero Academia Vibes, was ja eigentlich beide Serien sind, die du magst, löst es in dir ein Interesse aus? Oder sagst du eher, eigentlich sogar dadurch weniger?
Tatsächlich ein Tick weniger.
Ja, warum?
Weil es gibt ja schon Attack on Titan. Und ich mag ja schon Attack on Titan. Ich brauche ja nichts, was so ähnlich ist. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Deswegen, nee.
Finde ich spannend.
Ich weiß nicht, aber ich bin da auch sehr speziell. Ich bin so random mit den Dingen, auf die ich Lust habe. Deswegen versuch nicht, da eine Logik drin zu finden. Du wirst sie nicht finden.
Sie ist nicht da.
Sie ist nicht existent.
Aber was ist denn das Spiel, was wir beide gespielt haben?
Ein wunderbares kleines Handy-Game namens Stitch.
Oh, ich liebe Stitch.
Stitch war vor gar nicht allzu langer Zeit auch mal gefeatured in einer Nintendo Direct, glaube ich. Weil es ist nicht nur ein Handyspiel, es ist auch ein Nintendo Switch-Spiel.
Ja.
Und in diesem Spiel, es ist so ein bisschen Malen nach Zahlen mäßig.
Ja.
Nur mit Stickereien.
Es gibt mir auch so ein bisschen Sudoku-Vibes. Das ist ja ein Rätselspiel.
Ja, es ist so ein bisschen eine Mischung aus Malen nach Zahlen und Sudoku. So. Und man hat halt verschiedene kleine Bereiche mit Zahlen drauf. Und dann muss man halt einfach verschiedene Stickereien in dem Bereich reinsticken, ja, man dass kann die Zahlen halt aufgehen.
Genau, also man kann das Rätsel ja insofern mal kurz erklären. Also man hat, das Feld ist aufgeteilt und auf diesem Feld sind random Zahlen. Und dann, wenn da eine 2 steht, dann bedeutet das, dass zwei Felder ausgefüllt sein müssen und die Zahl muss innerhalb dieses Bereichs sein. Das heißt, ich wähle dann zwei Felder aus und die 2 muss drin sein, damit das zählt. So, und am Ende muss halt alles ausgefüllt sein, dann ist das Rätsel gelöst. Man kommt manchmal an so einen Punkt, da hat man die 2 gemacht, dann hat man die 6 gemacht und dann die 3 und dann merkt man, ha, jetzt kann ich die 4 aber gar nicht mehr machen, weil ich kann ja nur entweder Blöcke machen oder Linien. Ich kann nicht so ums Eck. Jetzt muss ich irgendwie umfriemeln. Okay, dann mache ich die 3 jetzt so und dann passt die 4 und dann kann ich die 2 und dann zack, gelöst. So, das ist so ein bisschen das Rätsel, um es mal grob zu umschreiben.
Genau. Und am Ende hat man ein wunderbares, kleines, gesticktes Artwork, sage ich mal so. Ja. Ne? Und also die App ist zumindest so aufgebaut, dass es, glaube ich, täglich neue Designs gibt. Und es gibt auch verschiedene Schwierigkeitsgrade und sowas und verschiedene Dauern auch. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes, entschleunigendes, kleines Spiel, wenn man Screentime haben will, ohne ständig beschallt zu werden.
Es ist auch, ohne dass es das ist, ein gutes Koop-Spiel.
Genau, das stimmt tatsächlich.
Weil wir spielen es wirklich immer im Koop. weil dieses Bild, sagen wir, da kommt am Ende ein Teddybär mit einem Herz in der Hand raus. So, und du machst nicht ein Rätsel und dann hast du direkt alles fertig, sondern du fängst an, dass du die obere linke Hälfte des Herzens machst, dann die rechte Hälfte des Herzens, dann die untere Hälfte des Herzens. So, und jedes Mal, wenn einer dieser Teilbereiche fertig ist, kann man eigentlich ganz gut das Handy abgeben. Dann macht der Nächste den Bereich und dann gibt man wieder ab. Und dieses Hin und Her funktioniert so gut. Ich spiele es so gern, wenn wir irgendwie abends kurz chillen und keine Ahnung, man hat jetzt vielleicht nicht unbedingt Lust zu scrollen und dann spielt man einfach eine Runde Stitch. Die Rätsel sind nicht schwer, muss man sagen. Also selbst der schwierige Schwierigkeitsgrad, der ist nicht schwer. Also da überlegt man maximal mal eine Sekunde.
Ja, es ist mehr so wirklich ein Runterkommen-Spiel.
Ja, voll.
Dafür funktioniert es ziemlich gut, finde ich.
Total.
Gibt es aktuell im Apple Arcade Abo mit drin. Darüber spielen wir das auch gerade auf dem iPhone. Wie gesagt, gibt es aber entweder schon oder bald auf der Switch. Ich weiß es tatsächlich
nicht. Ich glaube schon.
Ja, kann man auf jeden Fall machen.
Kann man machen. Fand ich richtig gut. Wir haben auch ein bisschen Plague Inc. gespielt.
Ja, aber...
Fandst du nicht so?
Nee, das war nach einmal schon ein bisschen ausgelutscht.
Ach, ich hab das früher so viel
von denselben Entwicklern wie Stitch haben wir auch ein bisschen Tint gespielt.
Auch cool.
Es war auch so mit so verschiedenen Farben und dann musst du quasi Punkte rüberbringen. Also es ist so ein bisschen Farbmischung auch.
Ja, ja,
also
total.
Du brauchst halt so ein bisschen Farbenlehre dafür. Ich finde für mich natürlich sehr passend als Grafikerin.
Grafik, ja.
Ist auch sehr, sehr cool. Also ich glaube, dass das Entwicklerstudio, ich glaube, sie heißen Likey.
Ja, genau. Ja, ja.
Ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
LYKKE. Die haben auch dieses AI-Spiel gehabt, was wir uns auch runtergeladen haben, was ganz furchtbar war. Weißt du noch?
Ja, das war ganz schlimm. Also
das war
sie haben,
so
sie
schlimm.
Haben sehr kreative Sachen, aber sie haben auch nicht so coole Sachen.
Auf jeden Fall ganz spannend, weil das Studio arbeitet primär mit Apple zusammen.
Genau, das Studio heißt also Likey Studios, also LYKKE. Und als ich das gerade gegoogelt habe, habe ich gesehen, es ist auch eine Marke für handgefertigte Stricknadeln und Häkelnadeln.
Nein.
Also vielleicht haben sie sich auch kürzlich erst mit dem neuesten Spiel umbenannt. Spannend.
Das ist ja hyperspannend.
Ja.
Wow.
Der Zusammenhang.
Das google ich später nochmal.
Ja, auf jeden Fall, falls ihr ein Apple-Gerät habt, man kann es natürlich auch auf dem iPad oder sonst was spielen, kann man mal machen.
Kann man mal machen.
Ist eine gute Sache.
Wenn man Spiele ausprobieren will, kann man aber auch auf die Gamescom gehen. Die steht nächsten Monat an. Ich habe Bock drauf. Für mich natürlich ein ganz krasses Projekt, auf das ich jetzt sehr lange hingearbeitet habe, innerhalb meiner neuen Position. Du wirst auch da sein.
Ich werde auch da sein. Hallo. Oh. Ja.
Freue mich.
Ja, ich bin auf jeden Fall auch am Mittwoch bin ich da und freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Ist jetzt auch das erste Mal Heimspiel quasi.
Heimspiel.
Es ist, glaube ich, wild, nach einem Gamescom-Tag einfach nach Hause zu fahren.
Ja, so im eigenen Bett zu schlafen.
Das wird auf jeden Fall ganz wild. Ja, ich freue mich da auf jeden Fall sehr drauf. Worauf ich mich am meisten freue, muss ich sagen, dass ich das erste Mal zur ONL gehe.
Oh.
Das Opening Night Live am Dienstagabend.
Du hast dir Tickets
geholt. Jeff Keighley.
Und Shox als Co-Host.
Ja.
Große E-Sport-Koryphäe, zumindest als Host.
Mhm.
Sehr, sehr krasse Sachen schon mitgehostet und wird, glaube ich, eine sehr coole Addition zu Jeff.
Kann ich mir auch gut vorstellen. Bin sehr, sehr gespannt. Es wird auf jeden Fall das erste Event solcher Art für mich.
Ich bin sehr gespannt, was du sagst.
Ja.
Freue mich.
Freue mich auch sehr drauf.
Ah.
Worauf ich mich noch im nächsten Monat freue.
Cat Quest 3, obviously.
Cat Quest 3 offensichtlich. aber auch Visions of Mana, da freue ich mich sehr
das
drauf.
Das kommt nächsten Monat
kommt
schon.
Kommt in der Woche nach der Gamescom.
Nein.
Das ist, glaube ich, so ein guter Calm-Down-Vibe. Da freue ich mich sehr drauf. Das ist so auf meiner Liste. Und den Monat drauf freue ich mich sehr auf das neue Zelda. Zelda Echoes of Wisdom.
Das kommt im September schon.
Kommt am, ich glaube, 28. September oder 27. September. Also auch eher so Ende September rum.
Es kommen
freue ich mich auch sehr darauf.
Ganz viele Sachen.
Ja.
Oh.
Es kommt jetzt wieder ein bisschen was für mich.
Oh. Ich freue mich.
Ja.
Ich habe nur ein bisschen Angst davor, dass ich Elden Ring deswegen droppe.
Ich glaube, du solltest eher an Elden Ring dranbleiben und die anderen Sachen kannst du auch später noch spielen.
Ja, aber weiß ich nicht. Tut mir leid, Elden Ring, ich werde dich nicht Ende spielen. Ich weiß es jetzt schon.
Schreib du mal nochmal 5 Minuten mit deinen 2 Stunden später Jungs und dann sitzt du wieder vor Elden Ring.
Also. Die sind gar nicht so gehypt, wie ich mir das gewünscht habe. Ich versuche immer wieder Elden Ring-Content reinzubringen. Wirklich shame. ihr solltet viel mehr...
Da sind wir wieder bei Game of Thrones.
Ja, shame, shame.
Ja.
Ja, das dazu.
Gibt es denn noch einen anderen Titel, auf den du dich jetzt in nächster Zeit freust?
Boah,
Oder sind das schon genug?
Also ich muss sagen, ich freue mich irrational viel auf Cat Quest und Gory tatsächlich, weil ich beide super, super toll finde. Ich bin immer noch ein Believer, was Silksong angeht. Ich glaube, das kommt noch dieses Jahr. Ich bin ein Believer.
Wird ein November-Release.
November?
Mhm. Ich fühle das so im Herbst.
Im Herbst?
Ich glaube, es ist ein Spiel für eine dunkle Jahreszeit.
Ich habe das immer im Sommer gesehen, einfach weil es dann konkurrenzlos ist und dann spielen alle Silksong. Weil im Herbst.
Silksong ist so oder so konkurrenzlos.
Im Herbst wird so viel rauskommen und ich glaube, dass es nicht sein volles Potenzial entfalten kann, wenn es in diesem Wust an Releases rauskommt.
Was kommt denn noch Ende des Jahres raus, bitte?
Ja, weiß ich doch nicht. Weiß
da
ich
ist doch nichts mehr.
Ich gucke gerade PS5-Releases 2024, was noch so kommt. Also ich bin nämlich auch ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Wir gucken jetzt hier mal ganz live in die Liste der GamePro rein. Es kommt auf jeden Fall noch Assassin's Creed Shadows. Und das ist ja das, was sich Assassin's Creed-Fans schon immer gewünscht haben. Assassin's Creed im feudalen Japan, weil es einfach so Match made in heaven ist.
Gab aber eine Kontroverse dazu vor kurzem.
Ja, ich hörte davon, aber bin da nicht zu tief drin, dass ich da krass viel zu sagen kann, ehrlicherweise. Oh, boah. Spiel, auf das ich mich auch sehr freue. Dragon Ball Sparking Zero. Ein neues Spiel in der, auch wenn es nicht im Titel steckt, Budokai Tenkaichi-Reihe. Boah. Das wird so insane gut.
Könnte mir leider nicht egal lassen.
Alles, was ich dazu gesehen habe, ist einfach nur wundervoll und ganz, ganz, ganz toll. Es kommt noch dieses Harry Potter Quidditch-Spiel, aber da bin ich komplett raus. Visions of Mana hast du schon gesagt, das wird auch ganz toll. Am selben Tag wie Gory Cuddly Carnage. das wird ein harter Konkurrenzkampf, sag ich dir. Selbe Zielgruppe. Ganz wichtig auch das That Time I Got Reincarnated as a Slime Isekai Chronicles Spiel. Und ich glaube, es kommt auch noch irgendwann, ich glaube, es hat aber noch kein Release-Date, noch ein Bleach-Spiel. Das hat Bandai letztens angekündigt. Ich bin einfach ein Bleach-Fanboy. Ich finde diese ganzen Anime-Spiele einfach ganz toll.
Ja.
Du nicht so, ne?
Nee, ich finde Anime-Spiele sind oft nicht so gut.
Weißt du, was ich auch gern spielen würde?
Was denn?
Es gibt doch von Demon Slayer jetzt dieses Mario Party-like.
Ja. Nee, lass
mal. Ich glaube, das macht auch Bock.
Kommt nicht jetzt noch ein neues Mario Party demnächst?
Ja! Oh mein Gott!
Was heißt demnächst? Wahrscheinlich nächstes Jahr. Also,
ich weiß gar nicht, ob es ein Release-Date hat.
Ich weiß es ehrlich gesagt
auch. Auf jeden Fall, das will ich auch spielen.
Ja.
Videospiele, Leute! Wir haben auf jeden Fall die Kurve noch gekriegt zum Ende des Podcasts, dass Videospiele geil sind. Ich freue mich auf alles, was noch kommt. Es war aber auch schön, liebe Mine, dass wir heute so eine kleine Potpourri-Folge hatten. Einfach ein wilder Mix an ganz vielen Themen, von Realserien, Kochen bis hin zu Anime, einfach alles mal mitgenommen. Es hat Spaß gemacht. Es war sehr schön.
Ich hoffe, es war ein bisschen was Interessantes dabei.
Mega. Bin Fan. High Five für dich noch einmal. Und damit beenden wir diesen Podcast. Sagen nochmal, ey, check gerne patreon.com/runaways-cast aus, wenn ihr wollt, dass es diesen Podcast noch ganz lange gibt und wir uns diese Spiele...
Das wie eine Drohung.
Nö.
Wenn ihr wollt, wenn dass ihr diesen wollt, Podcast weitermachen.
Sonst nüde. Nein, mehr so im Sinne von, damit wir uns halt ganz viele Spiele holen können, die wir hier besprechen können. Weil wir haben jetzt gemerkt, es kommen noch ganz viele raus. Und dann gucken wir mal, was wir daraus so Schönes machen können. Deswegen schaut da gerne vorbei, das wird uns freuen.
So nämlich.
Gerne auch bewerten, Bewertung, also so Text, fazitmäßig dalassen, Feedback auch immer gern gesehen.
Und ich habe jetzt gesehen, Spotify bei den Podcasts gibt es eine Umfrageoption.
Ja.
Ich würde gerne bei Spotify eine Umfrage reinschmeißen.
Oh.
Ich weiß noch nicht was, aber guckt mal rein.
Hier in der Folge?
In der Folge. Gibt es eine Umfrage?
Gibt es eine Umfrage.
Ich überlege mir die gleich erst.
Ja. Sind wir spontan?
Gucken wir dann mal.
Gucken wir mal. Freue mich. Liebe Mine, vielen Dank für deine Zeit. Liebe Zuhörende, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns in der August-Folge. Tü de lü.
Da gibt es bestimmt viel zu erzählen.
Boah.
Macht's gut, passt auf euch auf.
Bye. Bye.